Hast du ein Handy in der Tasche?
Ja.
Kannst du das auf den Flugmodus stellen oder ausmachen?
Ja.
Nein. Ah, da höre ich nämlich eins.
Eins ist jetzt was.
Unten im Kühlschrank ist noch auch so eine Apfellimonade.
Es gibt kein Video hier.
Bist du in den Charts? Jetzt bist du ja reich.
Ich mache es richtig oben runter. Das weiße Mikrofon schon läuft natürlich nicht.
Schneiden können wir gar nichts. Wir sind live, ne? Ist dir klar.
Warum bin ich hier aufgestanden?
Verrückte.
Ja, genau. Wirklich.com Podcast. Mein Name ist Martin Eckert und meinen heutigen Gast habe ich bei der 4. bundesweiten Mahnwache in Berlin getroffen. Ihr habt schon vielleicht erkannt, um wen es sich handelt. Jedenfalls fand die Mahnwache am 19.05. in Berlin statt. Da habe ich dann ganz viele Friedensfreunde getroffen. Ich musste ja irgendwie dahin kommen und da habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Also ich habe ja seit geraumer Zeit, einige Jahre mittlerweile, keinen eigenen PKW mehr. Dann stand die Frage, wie komme ich da hin, wie reise ich da an, mit der Bahn oder lasse ich mich mitnehmen oder mache ich irgendwas anderes. Ich habe mich für den Hinweg fürs BlaBlaCar entschieden, so eine Mitfahrgeschichte im Internet. Das war eine ganz nette Erfahrung. Wobei ich mir gedacht habe, beim nächsten Mal, die Zeit ist eigentlich reif, um mal wieder auszuprobieren, ob das mit dem erhobenen Daumen noch funktioniert, wenn man sich an die Straße stellt. Ich denke, die Hochzeit dessen ist so ungefähr 30 Jahre her. Und es ist eigentlich mal Zeit, das wieder auszuprobieren. Das werde ich dann bei der nächsten größeren Tour machen. Wie gesagt, diesmal ging es hin mit BlaBlaCar. Zurück hat mich eine liebe Friedensfreundin mitgenommen, die Ilona. Die hat mich dann in ihrem Reisemobil mitgenommen zum Schloss Waltersroda, auf dem ich ja inzwischen lebe, wie ihr alle wisst. Jedenfalls habe ich mich am 19.05. bei der 4. bundesweiten Mahnwache für den Frieden in Berlin auch mit unserem heutigen Gast getroffen. Können wir jetzt vielleicht schon sagen, es geht um Killes Moore. Wieder mal ein Musiker. Ich weiß nicht, was das mit mir und Musikern ist. Ständig interviewe ich irgendwelche Musiker. Ich muss mal schauen, ob ich nicht ein paar Filme mache oder sonst irgendwas finde. Also auch diesmal geht es wieder um Musiker, Killes Moore. Wir waren in einem etwas halligen Raum. Das ist immer so irgendwann, also ich höre jetzt irgendwann auf für die suboptimale Tonqualität meiner Aufnahmen, mich zu entschuldigen. Ich sage dann irgendwann mal in Folge 397, wie cool das ist, dass das jetzt alles sich perfekt anhört. Auch heute sitze ich hier wieder im Schloss, während gleichzeitig vor ungefähr einer Stunde das Paradiesvogelfest angefangen hat. Also wenn ihr Stimmen hört, Rufen hört, Singen hört, Schritte hört, dann ist das dem geschuldet, dass das Schloss in Waltersroda aus allen Nähten platzt, weil das 8. Paradiesvogelfest in Waltersroda auf dem Schloss gerade angefangen hat. Und da ist eben auch noch ein bisschen Brumborium überall. Hier werden Zelte aufgebaut, Stände gibt es, Musiker spielen auf Bühnen, Reden werden geschwungen, Helfer laufen durch die Flure. Also das sind alles Töne, die ihr hören könntet. Das Paradiesvogelfest findet inzwischen zum 8. Mal statt auf Schloss Waltersroda. Also wenn ihr diesmal es verpasst habt oder gar nichts davon mitbekommen habt, hier werden jedes Jahr tolle Liedermacher auf der Bühne stehen und vielleicht ist das ja was für euch, um im nächsten Jahr mal dabei zu sein. Ich schau mal, dass ich vielleicht noch in die Shownotes, wenn ich es erfahren kann, da muss ich mal den Prinz Chaos fragen, das Datum fürs nächste Paradiesvogelfest in die Shownotes schreiben kann. Ich wollte jetzt einfach mal noch im Mai, weil es kommt im Podcast auch vor, wann denn wohl das fertige Produkt im Internet erhältlich ist. Deshalb habe ich es schnell abgeschnitten. Ähnlich wie heute ist es etwas tonmäßig ein bisschen schlimm, weil wir uns halt verdrückt haben. Es waren, wie gesagt, ganz viele Friedensfreunde dort. Und da wollten wir doch ein bisschen Ruhe haben, dass das ein bisschen zu viel Ruhe war und es deshalb sehr geheilt hat. Aber es ist wurscht. Ihr hört ja sowieso wegen des Killes Interviews zu und nicht, weil der Ton so schön ist. Das kommt dann noch später. Später war auch schon der Abend, also der war schon etwas fortgeschritten, der Tag, und das hätten wir vielleicht nicht tun sollen, oder besonders ich. Ihr werdet es vielleicht hören, hin und wieder, ähnlich wie heute übrigens, habe ich schon erwähnt, dass das Paradiesvogelfest angefangen hat. Ja, also ähnlich wie heute ist meine Zunge gelegentlich etwas schwer, aber das muss euch ja nicht stören. Ich rede auch gar nicht so viel diesmal. Ich habe den Killes, ich kenne den ja schon eine Weile, und da habe ich den so ein bisschen in so private Redelaune hineingebracht. Ihr werdet hören, der Killes hat viel zu erzählen. Er erklärt uns zum Beispiel, wie er zur Musik gekommen ist und wie sein großer Bruder ihn zum Seitenwechsel getrieben hat. Also er erzählt uns über seinen Charterfolg. Er war immerhin Nummer 4 der Hip-Hop-Charts. Er erklärt uns, wie produziert Killes Moore seine Beats und seine Songs und wie produziert er überhaupt seine Produkte. Ihr erfahrt, wie ihr ihn unterstützen könnt, wie sein neues Label Digitale Dissidenz, bei dem er unter Vertrag ist, für ihn Gutes tut. Und ihr erfahrt auch den richtigen Namen von Killes. Ich sagte es schon, es ist etwas später am Abend, den hat er nämlich unfreiwillig, ihr kennt ihn sowieso alle. Also den hat der gute Kevin uns nämlich verraten, während der Abend schon etwas fortgeschritten war. Aber darum geht's gar nicht so sehr, dass der Killes jetzt Kevin heißt, sondern es geht um ganz viel seine Kunst, die er macht, sein letztes Werk, muss man eigentlich sagen, ein Album ist es ja gar nicht, der Alchemist. Es geht um Bewusstsein, Ernährung, Wirkung von Handeln, von Doppelmoral, vom Fleischkonsum reden wir. Er gibt uns Antworten auf die Frage, was kann ich tun? Ja, also wir sprechen über mediale Backpfeifen und nicht zwingend über mediale Kugeln. Wir sprechen über Netflix und seine Couch. Was bringt das ganze Engagieren für den Weltfrieden, für die Verbesserung der Lebensumstände von vielen Leuten? Wo können wir Killes Moore in diesem Jahr noch erleben? Auf welchen Veranstaltungen ist er? Und so weiter und so fort. Das alles erfahren wir jetzt in dem kommenden Gespräch, bei dem ich euch viel Spaß wünsche. Ich melde mich dann nach dem Gespräch nochmal. Da müsst ihr euch ungefähr noch anderthalb Stündchen gedulden, denn der Kevin hatte viel zu erzählen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Habe ich jemanden gefragt, ob er sich mit mir ein bisschen unterhalten will. Da ich dich schon länger kenne und mehrere Namen von dir kenne, frage ich dich einfach mal, stell dich doch mal vor, wer bist du?
Wie ihr vielleicht nicht an meiner Stimme erkennen könnt. mein Name ist Killes Moore. Ich bin Killes Moore. Ich bin ein politischer Musiker und ich habe bei der vierten bundesweiten Mahnwache sehr laut musiziert und versucht, ein paar Menschen wachzurütteln, um einfach mal ein bisschen mehr unter das Volk zu bringen als nur dicke Autos, dicke Titten, dicke Goldketten.
Okay, da sprechen wir bestimmt gleich noch drüber. Wie immer fangen wir am Anfang an. Wann bist du wo geboren worden?
Ich bin 1988 geboren worden in Österreich. Ich bin Österreicher und zwar in Wien. Ich bin geboren und aufgewachsen in Wien und zwar am 19.03., falls du es genau wissen möchtest. Ich bin Fisch, ich bin Löwe-Aszendent und im chinesischen Sternzeichen der Drache.
Ja, sagst das alles nichts, aber ist das vielleicht wichtig.
Pass auf, ich erklär's dir, der Fisch ist der König der Meere, der Löwe ist der König des Landes und der Drache ist der König des Himmels.
Ja. Dann bist du also von mir eingesetzt, durch göttliche Gnade.
Danke, da muss ich mal Danke sagen, ja.
Okay, 1988 bist du geboren und bist dann in Wien groß geworden.
Bin in Wien groß geworden.
Wien ist doch nicht mehr Deutschland, oder?
Das ist knapp außerhalb, also es ist Österreich quasi.
Österreich quasi, und da bist du auch zur Schule gegangen und Grundschule, bis sie dich da rausgeschmissen haben nach 10 Jahren, oder?
So ungefähr, ja. Nein, ich bin in Wien geboren, aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Und das war damals schon so, also schon seit ich denken kann, waren meine Eltern getrennt. Das heißt, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen mit meinem großen Bruder zusammen. Und also ich muss dazu sagen, mein Vater und meine Mutter haben sich immer wunderbar verstanden. Das waren wie beste Freunde. Deswegen war das für mich jetzt nie irgendwie ein großes Thema oder ein großes Drama. Und so habe ich quasi die Kindheit verbracht bis zu dem Tag, als mein, übrigens, was die wenigsten wissen, das war am 28.06. und genau da wurde auch mein allererstes Album veröffentlicht. Das hieß Revolution, auch am 28.06. Und auf diesem Album ist auch der allererste Song, wo ich genau dieses Thema, also den Tod meines Vaters quasi, anspreche. Der heißt Brief an meinen Vater. Also und der war sehr, sehr emotional natürlich auch für mich, weil ich schon ganz oft versucht habe oder ganz oft daran gedacht habe, solche sehr, sehr persönlichen und tief innerlichen, wie eben den Tod meines Vaters, irgendwie musikalisch zu verarbeiten, weil natürlich als Musiker ist das ja ein Ventil, dass man versucht, diese Sachen, die in einem vorgehen, die einen aufwühlen und die einen beschäftigen, irgendwie zu verarbeiten. Und ich habe das über Jahre nicht geschafft oder ich habe das über Jahre nicht wirklich hinbekommen, weil egal, was ich geschrieben habe, hatte ich immer das Gefühl, dass es dem Ganzen quasi nicht gerecht wird. Also, und auch das sage ich auch in dem Song selbst, egal was ich sage, es wird nie dem gerecht, was sich wirklich quasi in mir abspielt. Aber um das abzuschließen, und das war eben, dann ist mein Vater gestorben damals, als ich 11 war. Und kurze Zeit später hat meine Mutter einen deutschen Mann kennengelernt. Und das war dann eben das Ende meiner Wien-Zeit. Und dann sind wir nach Deutschland gezogen, als ich 11 war.
Okay. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du mit deinem Bruder aufgewachsen bist, bei deiner Mutter in Wien. Du hast also einen Bruder oder hast du noch mehr Geschwister?
Es ist bei uns gar nicht so einfach. Also ich habe einen großen Halbbruder, der ist 6 Jahre älter. Der hat aber nur, also wir haben die gleiche Mutter, aber verschiedene Väter. Das heißt, der hat einen englischen Vater, einen Engländer, den meine Mutter vor 1 Million Jahren in Kuwait kennengelernt hat. Also das war, ist alles sehr, sehr verzwickt quasi. Sie war damals, hat in Kuwait gearbeitet, auf einer sehr großen Baustelle damals, glaube ich, war das. Und war dort irgendwo im Büro und so weiter und hat dort eben den Baustellenleiter, den eben diesen Engländer, wie gesagt, kennengelernt und hat damit meinen einen großen Bruder gezeugt, bis das alles in einem großen Drama zu Ende gegangen ist und meine Mutter quasi alleine mit dem Sohn dann eben in Wien stand und genau dieses Kapitel quasi abgeschlossen war und auch dieser englische Vater hat sich nie wirklich gekümmert, ist nie wirklich da gewesen, auch wenn mein großen Bruder war, als er 3, 4, 5 war, ist er noch 1, 2 Mal vorbeigekommen mit vollen Taschen voll Lego und Spielzeugfiguren und wie man es halt so, diese Wrestlingfiguren und sowas und da waren natürlich als für so ein 5-6-Jährigen ist es natürlich dann ein Held, wenn der mit Geschenken vor der Tür steht, aber dann hat er sich quasi eben nie blicken lassen, sich nie interessiert, auch nie irgendwie jetzt, ja, eben sich groß für seinen eigenen Sohn interessiert und das hat auch einfach meinen großen Bruder natürlich dann erst später quasi auch wirklich beschäftigt und auch einfach nachhaltig geprägt, wie man einfach heute weiß oder wie auch heute eben selbst reflektiert, dass, obwohl er quasi auch ohne Vater aufgewachsen ist, fehlt einem was. Also, obwohl man eigentlich das ja gar nicht kennt, wie es ist, quasi immer diese Vaterbesuchsperson zu haben, fehlt einem einfach total was. Ich konnte das dann später nachvollziehen, eben, ich mach kurz einen Sprung, als mein Vater gestorben ist, als ich 11 Jahre alt war, war das natürlich für mich erstmal ein Drama. Klar, als 11-jähriger Bub wird dein Vater aus dem Leben gerissen und dann ist das natürlich tragisch, keine Frage, aber man begreift es noch nicht so ganz. Natürlich habe ich geheult bis zum geht nicht mehr, aber man begreift es noch nicht wirklich. Und ich dachte, so dann mit so 12, 13, 14, dachte ich, ich hätte das mega gut verpackt und hätte mega gut damit abgeschlossen. Und erst als ich so 17, 18, 19, 20, irgendwann in dieser Zeit, plötzlich ist mir aufgefallen, Moment, es fehlt mir etwas, obwohl ich nicht genau wusste, was es war, weil ich ja es gar nicht kenne, zum Beispiel meine wirklich ernste Probleme auch mit einer Vaterfigur zu besprechen, wie zum Beispiel als das mit der Musik angefangen hat oder lauter diese Dinge hatte ich quasi diese Bezugsperson nicht, und da ist es bin ich nochmal ein bisschen quasi emotional in diesem Punkt quasi nochmal ein bisschen eingebrochen, weil ich gemerkt habe, okay, Moment mal, mir wurde da wirklich etwas aus dem Leben genommen, was eigentlich da sein sollte quasi.
Hast du dir dadurch, dass du das am 28.06. war der Todestag, ja, dass du es an dem Tag veröffentlicht hast, auch ein bisschen davon, was du da vermisst hast, davor gewünscht, dass du das damit erhältst?
Das war so ein bisschen um dem Rechnung zu tragen, ja. Das stimmt schon, weil also Alben kommen, ja, was viele nicht wissen, Alben kommen immer freitags raus. Das ist irgendwie so ein Grundsatzding, weil ja, einfach alle.
Kinofilme kommen auch immer donnerstags.
Genau,
bei uns jedenfalls.
Genau, weil auch natürlich die Charts gezählt werden. Also in Musik ist es eben Freitag bis Donnerstag. Wahrscheinlich wird es beim Filmen dann von Donnerstag an sein. Und damals war noch nichts mit Charts und so weiter. Aber das heißt, es kam nur ein Freitag in Frage. Und als ich mein Album fertig hatte, wusste ich, okay, ungefähr um diese Juni-Juli-Zeit wird es kommen. Dann gucke ich in den Kalender. Und in meinem Kalender ist immer ein kleines Kreuz drin an dem Tag. Einfach das mich auch quasi erinnert, und dann war es für mich klar, wenn da dieser Song drauf ist, wo ich das erste Mal verarbeite, wo ich das erste Mal da quasi öffentlich drüber spreche, dann war es einfach klar, okay, mein allererstes Album, das ich ja natürlich auch ihm zu verdanken habe, weil ohne ihn wäre ich nicht hier, muss an diesem Tag quasi kommen. Mhm. Aber du hast gefragt, wie es mit den Geschwistern ist, deswegen ja, springe ich nochmal kurz zurück.
Bisher haben wir einen älteren Halbbruder.
Genau, der ältere Halbbruder, 6 Jahre ältere Halbbruder. Der mich natürlich auch dadurch, dass meine Mutter musste natürlich arbeiten gehen. Das heißt, ich war natürlich sehr viele Zeit meiner Kindheit, also nicht, dass meine Mutter nicht da war, sie war natürlich da, aber sehr viel meiner prägenden Kindheitszeit war ich mit meinem 6 Jahre älteren Bruder quasi unterwegs, und das war meine Nummer 1 Besuchsperson, und zudem habe ich aufgeschaut, wie es Kids so machen. Das war quasi ein Held für mich, und der hat mich einfach sehr, sehr maßgeblich, der hat mich sehr, sehr maßgeblich geprägt. Und mein Vater, damals ja noch am Leben, hat dann eine neue Frau kennengelernt und geheiratet damals auch. Und die hatte schon 2 Kinder, auch ungefähr im Alter meines großen Bruders. Das heißt, es kamen 2 Stiefgeschwister dazu, Männchen und Weibchen, also nochmal Stiefbruder und Stiefschwester. Und dann später eben mit dem deutschen Mann, den meine Mutter kennengelernt hat, der hatte auch schon einen Sohn, und zwar mit einer kenianischen Frau. Und der war dann quasi mein neuer Stiefbruder. Das heißt, so um das grob zu umreißen, einen großen Halbbruder, kleinen Stiefbruder, großen Stiefbruder, große Stiefschwester.
Okay, grob umrissen, ist ja mannigfaltig dennoch. Aber da kommt die Frage auf, das ist ja ein Familienleben oder ein Aufwachsen, wie das sicherlich nicht alle von uns gehabt haben. Möchtest du auch irgendwann mal Kinder haben, eine Familie gründen? Wie sieht deine Familie in deinen Vorstellungen aus? Ist das Papa, Mama, Kind, oder ist das Patchwork, oder ist das?
Ich glaube dadurch, dass ich dieses klassische Bild, das man kennt, quasi Vater, Mutter, Kind und Haus mit Gärtchen und sowas, das gab's ja quasi für mich nicht. Das heißt, das ist auch für mich jetzt nie etwas gewesen, wo ich sage, hey, das ist das, was ich kenne, und dahin will ich zurück. Also ich habe das gekannt, dass ich meinen großen Bruder hatte und meine Mom und dann noch natürlich auch mein Vater einmal in der Woche oder auch zweimal in der Woche, je nachdem. Und habe ganz verschiedene Modelle auch irgendwie kennengelernt, und deswegen habe ich da gar nicht so ein fixes, so muss das sein oder so muss das sein, weil du hast ja gesagt, das ist nicht typisch. Ich weiß ja gar nicht, was typisch ist, weil im Endeffekt kenne ich nur meine Kindheit. Ich weiß ja nicht, wie jemand anders seine Kindheit hatte. Was die Leute vergessen ist, man urteilt immer so schnell, wie etwas sein muss oder wie etwas nicht sein darf und wieso, aber jeder kennt ja quasi nur wirklich sein eigenes Leben, wirklich. Ich kann in keinen anderen Kopf reinschauen. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht.
Da du jetzt gerade sehr skillful meiner Frage ausgewichen bist. Das wollte ich nochmal nachfragen.
Nein, also
möchtest du Familie haben?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall noch im Plan, aber es eilt nicht. Es ist nicht so, als ob ich, aber es ist auf jeden Fall, wenn ich mich so in Zukunft sehe, dann habe ich auf jeden Fall Kinder.
Ja, okay.
Kinder,
Kinder.
Kinder.
Also weil du auch mit deinem Bruder aufgewachsen bist und der wichtig für dich war, möchtest du auch deinem primären Kind jemanden an die Seite geben? Oder ist das rein egoistisch?
Nein, gar nicht. Für meine Rentenkasse, meinst du?
Ja, eben nicht für die, sondern für Zwang und du, kümmere dich um Papa.
Nein, gar nicht. Nee, aber ich muss ja sagen, ich habe dieses kleine Brudersein ganz, ganz lange erlebt und das hat absolut seine Vor- und Nachteile und seine Auf- und Abs und es ist total spannend. Und als wir nach Deutschland gezogen sind und ich quasi meinen kleinen Bruder bekommen habe, also der vom Herzen mein absoluter Bruder ist. Also ich nenne ihn auch sonst nicht Stiefbruder, jetzt zur Erklärung der Familiensituation, ja. Aber ansonsten ist es genauso, ob Blut oder nicht, vom Herz her sind wir absolut, absolute Brüder. Und dann habe ich aber eben diese andere Seite kennengelernt und war dann ab dem Zeitpunkt, ab 11 quasi, war ich dann der große Bruder, weil nämlich mein großer Bruder damals in Wien geblieben ist. Der war ja damals dann schon 17.
Ach so, der war dann gar nicht im Bild bei der kleinen Brudersituation. Du warst auch nicht irgendwie irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt das arme mittlere Kind.
Das gab's dann auch, aber am Anfang, also ich muss ja dazu sagen, ich war 11 und dann hieß es, okay, du musst deine Schule verlassen, deine Freunde verlassen, deine Stadt verlassen, deine Umgebung verlassen, alles, was du kennst und wir ziehen jetzt nach Deutschland. Ich habe natürlich rebelliert mit 11 Jahren, das war für mich damals der Horror. Also ich habe, aber natürlich, wie ist es als Elfjähriger, hat man nichts zu sagen. Es ist einfach so, die Eltern entscheiden und dadurch, dass mein Vater ja kurz vorher gestorben war, sonst hätte ich ja sagen können, du, ich bleibe bei meinem Vater in Wien.
Hättest deinen Papa und deine Mama gegeneinander aufhetzen können und vielleicht so in Wien bleiben können.
Nein, aber man checkt natürlich als Kind, ich kann mich noch erinnern, ich war 7 oder 8 Jahre alt und dann hatte ich irgendwann diese großartige Idee, ich möchte schwarze Haare haben. Ich wollte mir die Haare knallschwarz färben und meine Mutter hat gesagt, nein, darfst du nicht. Ich wusste aber schon, wenn ich meinen Papa frage. Ja. Und dann habe ich natürlich das stillschweigend hingenommen, mir die Haare nicht zu färben und dann war ich bei meinem Vater und habe gesagt, ich würde mir voll gern die Haare schwarz färben. Was macht der? Geht mit mir in den Laden, kauft eine schwarze Farbe und ich kam schwarzhaarig nach Hause zu meiner Mutter wieder. Also, das heißt, als Kind checkt man natürlich wie was wo, aber dadurch, dass die quasi wie beste Freunde waren, also die haben sich, es gab keinen großen Sterben, sich nie mit einem Knall getrennt, mit einem Streit, sondern waren super beste Freundin und deswegen.
War das denn dann der Haushalt, in dem du primär aufgewachsen bist, war das irgendwie ein musikalischer Haushalt oder irgendwie besonders der Hip-Hop-Szene nahe? Ist da irgendjemand nachts raus und hat irgendwo die Wände angesprüht oder konnte dein großer Bruder gut breakdancen oder?
Na, ich muss sagen, mein großer Bruder hat mich natürlich maßgeblich beeinflusst, auch was die Musik anging, weil als es damals angefangen hat mit Doggy Style von Snoop Dogg oder auch mit Tupac und sowas. Also das waren die Dinge, die mich ganz früh geprägt haben. Schon als kleiner Junge saß ich dann quasi bei meinem großen Bruder im Zimmer, weil ich ja sowieso immer mit quasi 6 Jahre Älteren abgehangen bin, zwangsläufig, weil das ja meine Bezugsperson war. Und dort war natürlich Tupac an jeder Wand und der hat natürlich Hip-Hop gehört und dann hat Snoop Dogg gesungen Jeez und Hustlers und ich dachte, er singt von Käse. Ja. Okay. Und habe laut heißt Jeez and Hustlers mit gesungen.
Oh, du bist gerade umgefallen. Wir sind live, kann ich nicht rausschneiden. Tut mir leid.
Es muss auch alles drin bleiben, weil es ist sehr ungefüllt, dieses Interview. Ich glaube so, persönlich war es noch nie, aber das ist ja... Ist ja auch mal was Schönes.
Ich habe dich da hineingetrickt.
Ich habe quasi keine Geheimnisse. Aber auf jeden Fall hat mich das maßgeblich geprägt. Natürlich diese Hip-Hop-Musik, die natürlich zuerst aus dem amerikanischen Raum kam, mit Snoop Dogg und Tupac. Und dann ganz früh, wer es von euch da draußen kennt, Berlin Underground Number One Tape. Also das war damals noch die frühen MOR-Sachen, auch noch mit Steiger und mit Savage. Und also das war einfach das, was sich maßgeblich geprägt hat und vor allem auch einfach Savas, der damals schon seinen Kollegen um Längen voraus war und das hat mich fasziniert und als ich dann eben zuerst diese Untergrundtapes, das war ja noch Kassette, was die meisten ja heutzutage gar nicht mehr kennen, weil es ist quasi so groß wie ein iPhone, nur dass halt nur ein paar Lieder drauf passen. Aber und das habe ich auf und ab gehört, diese Berlin Untergrund-Tapes, das war für mich das Größte und ich war ja so ein kleiner Bub, als ich das gehört habe und dann hat mich das einfach schon so fasziniert und vor allem Savas damals schon, das war für mich einfach das Größte und so bin ich schon, ab da war ich Rap-Hörer, dann war ich Rap-begeistert und war großer Rap-Fan.
Und wie hast du den Schritt gemacht vom Rap-Hörer zum Schreiber?
Das kam, glaube ich, mit... 13, 14, so in diesem Dreh habe ich eben angefangen, einfach weil mich das alles so begeistert hat, einfach just for fun zu freestylen. Dadurch, dass ich ja quasi ab 6, 7 Jahre ungefähr fast nur Rap gehört habe, außer halt, was man so im Radio hört, aber ansonsten war ich Rap-Hörer. Meine allererste eigene Platte damals, glaube ich, war Afrop. Ja, so Reimemonster drauf. Ja, ja. Genau, das war die erste, die ich mir ganz selbst gekauft habe. Ja.
Ja.
Afro, was geht ab? Yo, Ferris, was geht ab? Hast du Bock? Ja, klar. Und das ist, wenn ich das heute noch höre, das ruft so viele Erinnerungen.
Sowas machen Hip-Hopper.
Sowas machen Hip-Hopper. Und das hat mich begeistert und dann habe ich angefangen zu freestylen. Das ist einfach frei aus dem Kopf ein bisschen Worte finden, Reime finden. Und halt auch, dann habe ich mir ein Buch gekauft und habe einfach angefangen reinzuschreiben. Also einfach mal dieses Buch voll zu machen und ich habe nichts gedacht, so jetzt werde ich Rapper oder sowas, sondern das war einfach, ich war Rap quasi, ich habe das erlebt und geatmet, einfach diese Musik und diese Leidenschaft und dann wollte ich einfach selbst auch schreiben und habe gefreestylt und habe daran einfach Spaß gehabt. Also es war noch lange nicht, dass ich sage, okay, ich möchte Rapper werden oder sowas, aber so bin ich zu Rap gekommen.
Und wie kommt man dann vom Jungen, der Spaß am Rappen hat und anfängt Texte aufzuschreiben, wie kommt man denn dazu, seine erste Platte zu veröffentlichen?
Also erstmal habe ich immer weiter gefreestylt und weiter gefreestylt und dann stößt man natürlich automatisch auf andere Leute, die Rap hören und dann auch freestylen und dann haben wir es einfach immer weiter gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin gut, also ich bin gar nicht schlecht, ich kann mit den Worten einfach gut umgehen und dann habe ich gemerkt, okay, da ist was dahinter und auch die Texte haben sich natürlich immer weiter verbessert und dann waren aber noch immer nicht die Ambitionen da, obwohl ich dann damals schon auf Battles gegangen bin zum Beispiel. Ich war auch einfach natürlich Battle-Rapper als Freestyler, da wird einfach gebattelt.
Und also so deine Mutter-Raps.
So. Klar. Ich höre auch heute noch diesen Battle-Rap einfach, weil dieser Competition-Gedanke, einfach dieses, man misst sich mit Worten, man versucht noch geilere Reime zu finden und noch einen noch geileren Konter und das noch besser umzudrehen und irgendwie noch ausgefeilter, und das hat mir einfach so Spaß gemacht, das war einfach super. Ja. Und das Beste ist ja auch, man battelt sich, man beschimpft sich in dieser Battle-Situation aufs Übelste, aber danach gibt man sich die Hand und trinkt das zusammen und das ist alles cool, weil das ist einfach, das findet auf dieser Bühne statt, dieser Kampf und dieses Battle und dieses sich messen und da braucht man eben keinen auf die Fresse schlagen, man braucht keinen Hass oder sonst was, sondern man lässt das lyrisch raus und danach kann man sich die Hand geben und cool miteinander sein.
Ja. Aber bei so Battle Raps, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir als Zuschauer, Zuhörer geht's immer so ein bisschen so wie bei Poetry Slams. Weißt du, die ersten 3, 4, die können das vielleicht ganz gut und da ist das auch für mich ein Vergnügen, da als Zuhörer irgendwie zu stehen.
Ja.
Und der Großteil derer, die dann da oben stehen und sich betteln oder bei Poetry Slams ihre Gedichte oder Geschichten vorlesen, ist so...
Oh. Ja, das stimmt natürlich. Aber dadurch, dass ich im Rap begeistert war, also wenn man zum Beispiel Savas hört, dann geht es ja nicht darum, ob Savas jetzt irgendjemand Fotze oder Nutte oder sonst was nennt, ja, oder auch irgendwie sagt, du bist Kacke, sondern das geht ja um den Flow, um die Reimtechnik, was für Patterns werden benutzt, wie setzt er die Worte, wie lang ist die Reimkette und dann plötzlich kommt noch ein AB dazwischen, dann kommt noch ein C-Reim dazu und dann wird das alles eingeklammert in den großen D-Reim, der noch verzögert, also einfach dieser technische Gedanke quasi, deswegen ich heute noch feiere ich eben Rapper wie Savas oder auch Kollega oder verschiedene, die einfach auch technisch wirklich was drauf haben.
Da kann man unseren Altersunterschied sehen. Ich kenne die natürlich auch und weiß sie auch zu schätzen, aber mein Hip-Hop-Anfang, da hießen halt so Leute Curse oder Torch. Ja. So.
nicht, dass ich mir das alles nicht auch reingezogen habe.
Ja, aber als das mit denen anfing, warst du noch zu klein vielleicht.
Wahrscheinlich.
Ja, ich bin ja schon alt. aber dann bist du da so über die Begeisterung, hast du dir das quasi selbst beigebracht im Tun.
Ich habe mir das selbst bei und im Hören. Also das, was ja auch viele anfangs Leute da draußen, die anfangen, einfach vernachlässigen, ist wirklich sich anzuhören, wie machen gute oder Bekannte oder die Rapper, die einem gefallen, wie machen die das? Also es reicht nicht einfach nur Glotze auf Fotze zu reimen, um dann zu denken, geil, ich bin jetzt Bad-Rapper oder ich bin jetzt Gangster-Rapper oder sonst was, überhaupt nicht, sondern man muss ja auch einfach von denen lernen, was so im Sinn, wie macht man Sachen, okay, was kann ich vielleicht, wie kann ich meine eigene Note reinbringen, wie kann ich mich selbst da reinbringen, anstatt jetzt einfach nur zu glauben, okay, wenn sich's reimt, ist es Rap.
was von mir aus nenn dich Rapper, aber das hat ja dann nichts mit wirklichem Rap zu tun. Ich sag immer auch, wenn Leute anfangen und auch mir schicken ganz viele junge Nachwuchskünstler quasi Sachen und da ist einfach oft ziemlicher Mist quasi dabei. Und sie machen einen großen Fehler, ich muss anders anfangen. Als ich angefangen habe zu rappen und zu freestylen und so weiter, es gab kein YouTube. Und es war ein Segen, dass es quasi kein YouTube gab und dass es kein, oder vielleicht gab es schon YouTube, aber man ist noch nicht so einfach rausgegangen. Das heißt, ich habe zu Hause einfach quasi geübt, ich habe gefreestylt, ich habe Spaß gehabt und ich bin nicht sofort rausgegangen. Wenn heute Rapper anfangen, das erste Mal House of Maus gereimt haben, stellen sie sich vor einer Kamera, laden es hoch und glauben, das ist es. Also das, und deswegen, üb an deinen Sachen, mach deinen eigenen Stil, mach erstmal ein geiles Produkt quasi, also einen geilen Song, der andere Leute mitreißt und hör nicht nur auf deine Mutter, die sagt, ja, Horst, du kannst das, ja, sondern das ist ja genau das Gleiche wie diese ganzen DSDS-Menschen, die machen sich lächerlich, weil zu Hause ihre Mama sagt, oh, du singst aber schön und dann sieht man genau, was daraus wird. Deswegen, mach erst etwas Geiles und wenn du davon überzeugt bist, dass du etwas Geiles gemacht hast, dann geh raus und dann kack auch drauf, was die anderen sagen, weil wenn du etwas für dich geschaffen hast, mit dem du wirklich zufrieden bist, dann auf raus damit.
Kommt dir da manchmal dein eigener Anspruch in zwei unterschiedlichen Kategorien vielleicht in die Quere? Also einmal möchte man ja kommerziellen Erfolg kommen wir gleich noch zu. Aber man möchte ja, dass das, was man gemacht hat, irgendjemand rezipiert.
Ich muss sagen, ich bin der größte Kritiker meines Selbst. Also es ist so, dass ich auch als ich angefangen habe, wirklich auch Songs zu machen, also wo ich wirklich gesagt habe, okay, Beat, Parts, Refrain, alles zusammen und das Abmischen und so weiter. Ich habe das immer schon gut gefunden und ich habe das auch geil gefunden, aber für mich war ich noch nicht gut genug. Ich wollte immer es noch besser machen und noch besser machen. Und auch das ist nämlich eine lustige Geschichte, wie mein allererster Song veröffentlicht wurde. Das war damals Seitenwechsel. Der ist heute noch auf YouTube. Das war der allererste Song, den ich hochgeladen habe. Der war zu dem Zeitpunkt aber schon Jahre alt. Und ich habe das nur gemacht wegen meinem großen Bruder. Weil ich hatte das zu Hause. Ich wollte damit noch nicht raus. Ich wollte keine Website. Das war quasi damals meins. Ich will erst der Beste werden, bevor ich an die Öffentlichkeit gehe. So in diesem Mindset war ich drin. Und mein großer Bruder hat gesagt, nein, es ist geil. Mach das Haus einfach raus. Mach das. Und dann habe ich so ein mit Windows Movie Maker war das damals, das war schon vorinstalliert auf meinem ersten PC, glaube ich, habe ich dann einfach so ein paar Bilder zusammengeschnitten, irgendwo aus dem Internet raus und habe das einfach online gestellt und damals habe ich noch nicht meinen echten Namen, mein Kanal heißt ja noch bis heute Mostradamus, weil ich wollte mich Killes Morde hinschreiben oder sonst was, weil für mich war das nur ein okay, mein großer Bruder hat mich getriezt, gesagt, jetzt mach das und jetzt komm und haust doch raus und du hast doch nichts zu verlieren, blablabla. Und dann habe ich es online gestellt und ich habe es niemandem gesagt, nicht mal meinen besten Freunden. Ich wollte nicht, dass jetzt meine Freunde das klicken und dann meine Familie das klickt und dann alle da irgendwie die Klicks drauf. Habe das niemandem gesagt, habe es einfach online gestellt. Dieses Jahre alte Lied zu dem Zeitpunkt schon. Und plötzlich wurde das von sich aus geklickt. Plötzlich hat es Klicks gemacht, immer mehr, den Leuten hat es gefallen, die haben mir geschrieben, geil, wo gibt's mehr, wo gibt's. Und ich habe gedacht, wow. Bei den Sachen, die schon jahrelang bei mir quasi rumliegen, wo ich noch denke, okay, da muss erstmal noch 2-3 Stufen mehr gehen, das hat den Leuten da draußen, das hat die geflasht und hat denen auf irgendeine Art und Weise hat es die berührt und hat denen gefallen. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mit meinen Sachen, auch wenn ich jetzt noch nichts sage, das ist zu 100% das, was ich machen möchte und das ist schon das, mit dem ich wirklich zufrieden bin, kann ich quasi rausgehen und damit Leute begeistern. Und dann habe ich kurze Zeit später meine erste Website ganz billig gemacht und habe dann einfach diese Jahre alten Songs, also die 1, 2, 3 Jahre alt waren zu dem Zeitpunkt damals, habe ich dann einfach online gestellt und habe dann einfach Stück für Stück die gratis hingestellt und habe, so hat es dann quasi angefangen. Das heißt, hätte mein Bruder mich damals nicht quasi getriezt, diesen Song einfach mal online zu stellen, hätte es vielleicht noch ein Jahr,
also 2, der hat dir einen damals Push gegeben. Ja, hast absolut. Du auch jemanden dabei oder bist du ein Solo-Künstler vom Einfall übers Schreiben bis zur Umsetzung oder hast du ständige Begleiter irgendwie dabei, die schon seit ewig irgendwas übernehmen?
Nein, solo. Ich mach das alles selbst. Ich bin ja auch damals, als ich dann aus Deutschland wieder zurück bin nach Wien mit ca. 19, 20, bin ich ja dann quasi wieder zurück in meine Heimatstadt, aber doch irgendwie wieder eine neue Stadt für mich, weil man kennt sie natürlich als 10-Jähriger anders, als wenn man plötzlich mit 20 wiederkommt. Und das heißt, dann hatte ich eben nicht diese Crew oder diese eben Leute, mit denen man das irgendwie schon seit Jahren macht, sondern ich war quasi von vornherein irgendwo auf mich allein gestellt. Und das heißt, ich habe und auch bis heute mache ich das quasi alles allein, bis auf die Musik. Ich habe mich schon ein bisschen am dieses Programmieren damals mal versucht, als ich so 16, 17, 18 war, aber habe schon gemerkt, da draußen gibt es einfach grandiose Menschen, die das super können. Und auch heute sitze ich teilweise mit Produzenten zusammen und weiß, okay, ich möchte die Snare so haben oder bei der Kick vielleicht was anders oder spiel mal so die Melodie ein. Also ich bringe mich da quasi ein, aber ich bin jetzt niemand, der die Beats wirklich selbst produziert. Aber alles andere kommt rein aus meiner Feder.
Jetzt sind aber so professionelle Produzenten, Beat-Arrangeure, weiß ich nun, wenn die gut sind und man nicht irgendwas kauft, fertig, sondern mit jemandem zusammen macht und mach mal da und mach mal hier und ich hätte aber gerne weniger Gesang und mehr die Tom-Toms, sind da überhaupt Tom-Toms bei, kannst du da ein bisschen mehr raus, so, dann kostet das Geld.
So ist es.
So, also du steckst nicht nur deine Zeit rein, während du dir was ausdenkst und aufschreibst oder so, da kannst du ja auch nicht arbeiten gehen in der Zeit. Da verdienst du ja auch nichts. Ja. In dem Sinne jetzt direkt.
Ja.
So, und dann musst du noch Geld ausgeben für einen Produzenten. Und wie geht das dann vom Produzenten? Wer kauft das? Wie kommt das in, die Geschäfte? Oder
mittlerweile mache ich das schon einige Jahre und das, da bin ich natürlich verschiedene Stadien durchlaufen. Also am Anfang habe ich mir einfach irgendwelche Beats aus dem Internet geholt, teilweise Instrumentals von Rappern Immortal Technique, Necro und Jedi Mind Tricks und sowas und habe darauf einfach gerappt. Sogar auf meiner ersten EP, die ich damals veröffentlicht habe, also quasi auf meine Website gestellt, die Truth Rap EP hieß es damals. Die hatte, das sind teilweise Beats von Necro drauf, ja. Also, die mir nicht gehören, weil ich auch nie, selbst zu dem Zeitpunkt, als ich diese EP online gestellt habe, habe ich ja noch nicht gedacht, ich werde Rapper. Ich habe einfach nur, ich habe halt diese Truth Rap EP, ein paar Songs zusammengebastelt und raus damit, ein geiles Intro geschrieben und zack. Und, das Verrückte ist, dass diese EP, obwohl sie nur auf meiner Website war, ohne dass ich da irgendwelche Werbungssachen gemacht habe und sonst was, wurde innerhalb relativ kurzer Zeit 15 oder 16.000 Mal runtergeladen von meiner kleinen Drecks-Website, die ja quasi kein Mensch kannte. Ja. Und das war verrückt, aber ich habe damals auch mit diesen Zahlen noch nichts anfangen können. Also hätte ich damals schon dieses Ausmaß quasi überrissen, was das bedeutet, wenn 15.000, 16.000 Leute auf deine billigste Website gehen, um sich dann da diese EP runterzuholen. Das war eigentlich gigantisch. Wenn ich heute daran denke, denke ich mir, Mann, Kevin von früher. Also Kevin heiße ich wirklich, aber das weiß, glaube ich, jeder. Aber denke
jetzt
ich
mir so, hast du's
jetzt, rausschneiden. Nee, und dann denke ich mir so, Kevin von früher. Damals hatte ich natürlich noch keine irgendwelche marketingtechnischen Ideen im Kopf oder habe gewusst, was diese Zahlen bedeuten, was Klicks bedeuten oder was diese Aufmerksamkeit bedeutet oder sonst was. Aber dann denke ich mir, hey, Kevin von früher, hättest du damals mal, weißt du, mal ein bisschen mehr, das nicht so just for fun und so ein bisschen.
Und jetzt hast du Ahnung davon, wie das mit den Klicks geht? Wie
ich hoffe. Man hofft natürlich jeden Tag schlauer zu werden.
Aber du warst in den Charts irgendwie. Ne?
Jetzt, genau das meine ich, verschiedene Epochen und mittlerweile bin ich Rapper, bin ich auch hauptberuflich Rapper natürlich und war in den Charts. Also das Ding ist ja, das sind ja diese absurden Anfänge von mein großer Bruder sagt, ach komm, stell mal was ins Internet mit einem Windows Movie Maker zu Pam. Jetzt mittlerweile in den Charts, in den deutschen Albumcharts und auch in den Hip-Hop-Charts auf Platz 4, also.
Und das ist ja, also.
Das war eine gute Reise.
Das ist ja das Letzte, was ich von dir kenne und was du produziert hast, ist ja mehr als irgendwie nur ein Jewel-Case mit einer CD drin und, irgendwelcher Grafik in einem Booklet.
Das war gigantisch. Das war bisher mein größtes Projekt. Okay. Und das war ja, also ich habe da bestimmt 1,5 Jahre circa dran gearbeitet. Aber nicht quasi 1,5 Jahre nicht an Texten gesessen, sondern weil ich einfach so viel selbst mache, auch so für auch alle meine Designs, die man im Internet sieht, meine Cover, meine Booklets, die ganzen Artworks oder auch die Videos und die Umsetzung und das alles kommt alles aus meinen Fingern. Also das Ding ist, auf der einen Seite stehe ich mir dadurch total im Weg, weil ich möchte natürlich, dass die Dinge so werden, wie ich das möchte und deswegen tue ich mir auch so schwer, Sachen aus der Hand zu geben, weil es ist schwierig, dass andere quasi diese gleiche Vision so mittragen und da quasi für das Gleiche brennen. Und das heißt, ich habe 1,5 Jahre mir eine neue Kunstfigur ausgedacht, den Alchemisten, der quasi sich als der Gegenspieler des bösen System Diaboli, habe ich es genannt, das System des Teufels, ist alles sehr, ist eine quasi eine filmische Geschichte. Habe dazu ein ganzes Drehbuch geschrieben, ein 8-teiliges Drehbuch geschrieben, ein ganzes Album geschrieben, wo jeder Teil des Films zu einem Song des Albums passt. Dazu noch eine ganze
ein ganzes Mixtape noch gemacht. Das heißt eigentlich ein Doppelalbum, das auch noch 1:1 mit dem Film sich widerspiegelt. Das heißt, es war so ein dreiteiliges Projekt, das ineinander greift und so von der CD über die Hülle, über die Box, über die Videos kam alles aus einem Guss. Das war wie Corporate Identity. Wenn du eine Cola-Dose siehst, weißt du, es ist Cola. Und wenn die Flasche anders aussieht, du weißt sofort,
wie war das war. War das mehr als irgendwie deine Musik? Ist das ein Gesamtkunstobjekt oder geht es darum, mehr als 13,99 € für eine CD zu nehmen? Oder?
Also angefangen hat so, dass ich mich hingesetzt habe und mir gedacht habe, ich möchte das auf das nächste Level bringen und ich möchte vor allem einfach eben mehr in diese künstlerische Richtung gehen und deswegen habe ich auch den Alchemisten erschaffen, diese Kunstfigur, weil man einfach mit einer Kunstfigur nochmal ganz anders umgehen kann, weil dieser Alchemist, der kann zaubern, der lässt Sachen entstehen, der kann sich in Computersysteme, also der kann, weißt du, das ist wie in einem Superheldenfilm quasi und dann quasi ein großes Kunstwerk zu schaffen und dann hat sich erst das mit der Zeit herauskristallisiert, wie groß das alles wird, das wusste ich nicht, als ich zu Hause gesessen bin, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, das war es müsste Oktober, November gewesen sein, saß ich zu Hause und dann habe ich einfach mal angefangen zu schreiben und habe einfach mal angefangen, ein bisschen Gedanken runterzuschreiben und habe ich mir vorgestellt, wie wäre es, wenn diese Kunstfigur oder wenn eine Kunstfigur entstehen würde oder wenn echt in der echten Welt jemand kommen würde, der dem System Paroli bietet. Also wenn es wirklich jemand geben würde, der sich hinstellt und der sich gegen dieses ganze System stellt und der sich einfach mal wirklich real gegen dieses ganze, diesen Irrsinn stellt. Was würde passieren? Und das ist auch das, was ich da mit diesem Film nämlich ausdrücken wollte. Ich habe das ja nicht zu abgespaced gemacht, nicht zu filmisch, sondern gesagt, okay, wie wäre es wirklich, wenn es passiert? Ich habe das eingebettet in einer Nachrichtenshow, wo sich dieser Alchemist das erste Mal meldet und sagt, hallo Menschheit.
Und wie reagiert da, also wenn du da in den Charts warst, welche Platzierung hattest du da und wie reagieren dann die Leute, die auch mit dir in den Charts sind oder normalerweise in den Charts?
Ich muss noch mal kurz einen Schritt zurück. Als ich da gemerkt habe, wie groß das Ganze wird, habe ich mir gedacht, okay, und jetzt möchte ich wissen auch, wie weit wir damit wirklich kommen, weil ich wusste, wenn ich das probieren möchte mit den Charts, wenn ich da irgendwie rein will, muss man natürlich offizielle Wege gehen. Das heißt, du brauchst ein Label, du brauchst vor allem einen Vertrieb, du brauchst diese ganzen Strukturen und so weiter, damit du halt irgendwie in einem Mediamarkt landest. Weil nur wenn ich hingehe und sage, hi, ich bin Killers Moore, hier ist mein Album, machen die das ja nicht. Das heißt, ich musste natürlich erst diese Bedingungen quasi schaffen und habe dann zum Glück auch ein kleines Label in Berlin gefunden, Digitale Dissidenz heißen die, die sich zur Aufgabe gemacht haben, eben politische Künstler ein bisschen zu unterstützen und die quasi dahingehend, es ist eigentlich kein wirklicher Labelvertrag, den ich unterschrieben habe, weil sie machen dahingehend keine Labelarbeit im Sinne von sie hängen das Plakate auf oder machen Werbung oder sonst was, sondern sie bieten mir nur diese Plattform, die ein Label bietet, und zwar, dass man einen Vertrieb hat, dass man diese ganzen Codes auf sein Album pressen kann und so weiter. Das heißt, die bieten mir eigentlich nur die Plattform, aber es war weiter nur ich selbst. Jedoch heißt das natürlich auch, wenn die CD für 13 Euro oder sowas bei Amazon ist, wissen ja die meisten nicht, dass der Künstler davon ja am allerwenigsten bekommt.
Ja, sind wir mindestens 10 Euro für dich dran. Du bist doch jetzt, wer in den Charts ist, hat ausgesorgt, oder?
Ja, ich habe mir auch ein paar Mal anhören müssen, du willst in die Charts oder du bist in den Charts, jetzt bist du ja reich oder sowas. Ja, aber das Verrückte ist ja, hätte ich das einfach über meine Website verkauft oder hätte ich natürlich viel mehr Geld eingestreckt, weil so ein Drittel vom Ganzen gehört erstmal dem Vertrieb. Das nächste Drittel vom Ganzen gehört direkt mal Amazon. Ja, und das heißt, es bleibt schon nur noch ein Drittel übrig. Aber von dem Drittel muss ich dann noch meine Steuern zahlen. Von dem Drittel muss ich die ganze CD produzieren. Ich muss die ganze CD pressen lassen. Ich muss die ganzen Beat-Produzenten bezahlen, meine Gastkünstler.
Ist ja auch keine Arbeit, so ein Lied auf so eine CD pressen und so.
Ja.
Kostet ja auch nichts, seine Gedanken aufzuschreiben und ein Mikrofon hinzustellen und dann.
Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so anstelle. Ja,
ja, echt.
Also das Ding ist aber, da haben eben die Leute da draußen zu wenig Einblick einfach. Die wissen halt nicht, wie solche Sachen laufen.
Okay, also es soll ja durchaus vorkommen, dass man deine Musik gut findet. Wenn ich dich jetzt nicht nur wegen deiner Musik, sondern wir haben es auch schon erwähnt, du machst politische Sachen manchmal, wenn ich dich jetzt irgendwie unterstützen will. Und ich bin aber nicht der Musikfan, sondern ich möchte dich einfach nur unterstützen in deiner Arbeit. Hast du da auch andere Möglichkeiten, als jetzt Da muss ich mir so eine CD ins Regal stellen, die dann noch produziert wird, und ich habe überhaupt keinen CD-Player und so.
Ja, aber deswegen, also natürlich, wenn man sich ein Album von mir kauft bei Amazon oder im Mediamarkt oder sowas, ja, dann kriege ich natürlich das wenigste davon. Aber natürlich wollte ich das beim Album, weil natürlich nur diese offiziellen Verkäufe, nur das, was du offiziell über diese großen Big Player rausgibst, wird auch überhaupt gezählt. Das heißt, hätte ich 1 Million Platten über meine Website verkauft, würde es keinen interessieren, ich würde nirgends aufscheinen. Das heißt, um diesen Schritt der Charts zu gehen, musste ich auf das ganze Geld verzichten, damit ich diesen Öffentlichkeitsweg quasi gehen kann. Das haben eben viele auch irgendwie nicht verstanden, dass das einfach heutzutage quasi ein bisschen ein Entweder-Oder ist. Kriege ich einfach 4-5 Euro pro CD, wenn ich es in meinem Shop mache, oder kriege ich halt 1 Euro pro CD oder sowas, wenn ich es über Amazon mache. Mhm. Das heißt, ich habe auch die Leute ganz klar aufgerufen, macht das, geht diese offiziellen Wege, weil das Geld ist hier scheißegal. Wir wollen, dass einfach diese kritische Musik und auch diese politischen Texte, die ich auch dabei habe, dass die einfach mal wirklich Präsenz bekommen und dass die einfach mal dort landen, wo diese ganzen Lady Gagas und Britney Spears auch rumspringen.
Okay, und das ist dir gelungen.
Das ist mir gelungen.
Willst du das? Ja. Willst du, dass dir das euch weiter gelingt? Und sollen die Leute weiterhin zu, weiß ich nicht, World of Music oder bei Amazon im Internet oder so die CD kaufen, oder können die jetzt auch ruhig in deinen Shop gehen?
Na du, das Wichtige war damals einfach nur diese erste Verkaufswoche. Es zählt ja immer nur eine Woche quasi, wo wirklich was verkauft wird. Und ansonsten wäre es natürlich für mich rein finanziell viel besser, man kauft es im Shop. Oder auch, ich habe ja auch T-Shirts, Fairtrade-Shirts, ich habe Poster, ich habe so Handyhüllen, wo man uns nicht abhören kann, und so kleine Clips für den Laptop, damit man sich nicht durchschauen kann. Und ich habe mir verschiedene Sachen überlegt, einfach um den Leuten quasi auch was Gutes zu tun, indem sie mir auch was Gutes tun. Das heißt, die kriegen einfach super geile Fairtrade-Produkte und Waren, wenn sie es quasi haben wollen, mich unterstützen wollen, und ich verdiene einfach ein bisschen Geld. Und so ist es quasi. Natürlich, wenn man mich finanziell unterstützen will, ist das natürlich einfach das Beste. Also da bringt eine Mediamarkt-Kauf-CD nicht wirklich was, weil da kriegt ein Mediamarkt mehr als ich.
Ja, okay, dann sollen die Leute lieber in deinem Shop kaufen, oder wenn sie dich ganz toll finden und unterstützen wollen, dir das Geld in die Hand drücken, oder
sonst. Oder auch die Musik verbreiten, weil natürlich das Wichtigste ist auch, dass wir eben zu diesen ganzen Menschen da draußen kommen. Weil was ich ja mit den Charts erreichen wollte, war, die Öffentlichkeit auf das Ganze aufmerksam zu machen, zu zeigen, hey, es gibt noch mehr Musik als dieses ewig gleiche Ö3 oder hier, keine Ahnung, SWR3 und wie das hier alles heißt. Es gibt noch mehr als das, was im Radio läuft einfach. Aber das Problem ist halt, dass das... Und das ist halt das Ding, dass man leider bekämpft wird. Das hört sich einfach immer wieder absurd an, wenn man sich damit nicht, wenn man nicht da selbst drin steckt. Aber was mir alles passiert und gegen was für Mauern und gegen was für Hürden ich in meiner ganzen Karriere schon immer laufe, wie viele Steine mir in den Weg gelegt werden, ist unfassbar. Und selbst als ich in den Charts war, hat die größte deutsche Hip-Hop-Plattform hat das nicht mal berichtet. Die berichten jede Woche 2-3 Mal über die Charts. Nur in dieser einen Woche, wo ich drin war, kam plötzlich in der ganzen Woche kein einziger Bericht über die Charts, als ob die Charts in dieser einen Woche nicht existiert hätten. Und das ist einfach absurd. Und natürlich kann man sagen, oh, die haben diese Woche vergessen, dass es die Charts gibt. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, dass es Sexisten sind, weil genau in meiner Woche war das erste Mal eine weibliche Hip-Hop-Band auf Platz 1, Sixten, ja. Damals auf Platz 1. Das heißt, entweder
sie haben Berlin.
Ja, genau.
Das heißt, entweder wo wir gerade sitzen.
Genau, ja. Und entweder sie haben es aus sexistischen Gründen gegen Sixten gemacht, dass sie nicht über die Charts berichtet haben, oder weil Killismore da drin war.
Oder weil sie es vergessen.
Oder weil sie es vergessen haben. Das kann natürlich auch passieren. Und ich möchte keine Verschwörungstheorien aufstellen, aber dann kann sich jeder da draußen selbst überlegen, warum das so ist und warum nicht berichtet wird. Ich fand das einfach sehr, sehr komisch. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, sonst müsste ich Verschwörungstheorien aufstellen und dann heißt es wieder, ich bin ein Spinner, weil ich glaube, dass sonst irgendwas passiert. Aber ich sage, nein, es gibt diese drei Möglichkeiten und jetzt kann sich jeder selbst versuchen, einen Reim daraus zu bilden.
Okay. Wir können jetzt an der Stelle, frage ich jetzt noch weiter und dann geht's noch 20, 30 Minuten, oder wir können zum Ende kommen.
Also ich bin noch da. Also wenn du möchtest, können wir weiter.
Okay. Ja. Und wir haben jetzt schon ganz oft gehört, nicht nur, dass du Musik machst, sondern auch politisch bist, und jetzt hier hast du von Verschwörungstheorien angefangen. Bist du als durchaus politischer Rapper bekannt und deshalb glaubst du, dass man deine Botschaft irgendwie ausfiltert oder kannst du, sagst du, ich sage einfach nur das, was ich sage und dann sagen die anderen, das sei politisch oder machst du das bewusst oder ist also, das einfach
dein Ding? Ich muss ja sagen, dass ich ja deswegen auch wirklich angefangen habe, dann Songs zu machen und wirklich deswegen auch angefangen habe, die Musik zu machen, weil ich gemerkt habe, ich war damals schon ein sehr quasi politisch denkender Mensch, auch wenn ich das damals nicht irgendwie als politisch empfunden habe, sondern eher halt, man schaut sich diese Welt an, man betrachtet sich die Welt und dann merkt man einfach, dass so viele Dinge schieflaufen. Man merkt einfach, dass so viel Diskrepanz zwischen dem ist, was uns die Massenmedien geben und was so der gemeine Jugendliche oder Bürger oder sonst was denkt und zwischen dem, was irgendwie, was man selbst erfährt, was auf dieser Welt vorgeht. Und als ich gemerkt habe, Moment mal, es gibt das nicht, was ich mache, ja, sondern es gibt quasi im Radio nur diese ewig gleiche dudelnde Schlagerscheiße, dieses ewige Wohlfühlgedudel, dieses hinter uns fliegen Bomben runter, vor uns wird das Feld besprüht und wir sitzen da und machen alle Job und
ich höre aber auch manchmal aggressiven Hip-Hop im Radio.
Ja, mittlerweile taut das ja also quasi ein bisschen auf.
Gut, ist ja nicht zwingend politisch. Ist Sozialkritik für dich auch grundsätzlich politisch? Und ist vielleicht
absolut, das ist absolut, dass unser ganzes Leben ist politisch. Wie wir miteinander umgehen, ist politisch. Was wir für Dinge kaufen, ist politisch. Wie und wie wir regiert werden, ist politisch. Wie viel Geld am Ende in unserem Beutel bleibt, nachdem wir arbeiten, waren es politisch. Das hat alles mit der Politik und deswegen auch mit der ganzen Welt zu tun.
Aber ist diese Hip-Hop- oder Rap-Szene, hättest du vielleicht andere Musik besser mal gemacht, um deine Inhalte zu transportieren? Weil, wenn wir jetzt mal sagen, es gibt ja im Hip-Hop diesen Conscious Rap, wo es immer irgendwie politisch oder sozialkritisch oder so war, ist aber jetzt, wenn man mal, ist im Hip-Hop vielleicht genauso verpönt, Politik in die Texte zu bringen, wie zu singen.
Und das gibt's ja schon immer wieder, dass mal kritische Texte dabei sind. Und ich finde das ja auch gut. Ja, fast jeder Rapper hat mal auf einem Album einen Song, wo er sagt, irgendwie der Staat ist blöd, den Menschen geht's doof und sowas. Ja, also dieses und der Fernseher lügt und so. Dieses, ich möchte das gar nicht kleinreden, ich finde jeden kritischen Song da draußen, der etwas versucht beizutragen, egal ob ich das jetzt eins zu eins teile oder nicht, aber der zu dieser Diskussion beiträgt, finde ich gut. Aber das Problem ist, sobald man darüber hinausgeht, sobald man ein bisschen tiefer und ausführlicher wird, als der Staat ist doof und die da oben bla, das und sobald das einfach ausführlicher wird, hat man einfach vor allem im deutschsprachigen Raum Probleme, weil das Verrückte ist ja, in anderen Ländern gibt es Musiker, die quasi das machen, was ich mache, und die damit ganz normal erfolgreich sind, die da auch ganz normal einfach als Rapper angesehen werden, die irgendwie, wie du schon sagst, Conscious Rap machen. Es gibt KRS-One, Immortal Technique und so aus den Staaten, ja, oder auch Loki in Großbritannien oder auch Kenny Arcana aus Frankreich und so weiter. Nur im deutschsprachigen Raum ist das verpönt. Man traut sich einfach nicht, diese Sachen anzufassen und jeder muss sofort, oh, du musst dich von dem distanzieren und wer hat da das gesagt, jetzt nimmt zu dem Stellung und alle sind sofort so, und irgendwie wird vergessen, dass das einfach Kunst ist und dass Kunst das ausdrückt, was die Menschen wirklich denken und fühlen. Und wenn es da draußen Menschen gibt, die das denken und fühlen, dann ist das so. Dann können die Medien nicht einfach so tun, als würde es das nicht geben. Und genau deswegen ist gut, dass es jetzt das Internet gibt, dass einfach die Leute sehen, hey, es gibt noch viel mehr da draußen als das, was man uns zeigen will. Und es gibt auch einfach einen Killers More, der Themen einfach mal auf eine ganz andere Art und Weise anpackt. Und muss man das feiern? Nein, überhaupt nicht. Muss man mit jeder einzelnen Aussage in jedem einzelnen Satz eins zu eins übereinstimmen? Muss man überhaupt nicht. Aber das Ding ist, es ist Rap, der überspitzt, der etwas sagen möchte und der einfach mal wirklich on point ist und auf die Fresse geht. Und zwar nicht auf die Fresse von irgendeinem imaginären Typen, wo man wieder mal die Mutter begattet, wie bei anderen, sondern einfach mal wirklich sich mit dem Leben auseinandersetzt. Und ich weiß auch nicht, ich würde selbst gerne die Antwort wissen, warum man quasi so mit Künstlern wie mir umgeht, weil das ist ja absolut nicht, es ist ja nicht fair, das, was passiert. Und ich würde mich ja interessieren, warum geht man mit Künstlern so um? Warum sucht man nicht den Dialog? Warum setzen die uns sich nicht hin und sagen, hey, du glaubst das und warum ist das so und warum ist das dies und das? Aber das passiert ja nicht. Man versucht es einfach zu überspielen und macht man weiter seine Schlagerscheiße. Und auch Hip-Hop ist Schlagerscheiße. Und auch Gangster-Rap ist teilweise Schlagerscheiße. Was ich damit meine ist, Wohlfühlgedudel. Hört euch mal diese ganzen neuen Trap-Leute an und so weiter. Ja, ich möchte gar nicht auf irgendeinen Einzelnen jetzt irgendwie hinschießen oder sowas. Aber im Endeffekt ist das alles Schlager, Wohlfühlkack. Wir lenken uns wieder ab, während um uns ist ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es diese ganzen Schlagerkacke, die uns ein gutes Gefühl geben sollte. Alles liegt im Argen, alles ist total kaputt, aber wir haben ein gutes Gefühl in den Ohren. Genauso ist es heute. Wir haben so viele Kriege, wir haben so viele Missstände, wir haben so viele Dinge, die falsch laufen, aber ich bin einer von 80 Millionen. und lenken uns mit Schlagerscheiß.
Gut, aber die Alternative, die du lebst, ist ja, dass die Leute nicht Schlagerscheiße hören, sondern vielleicht sich von dir erzählen lassen, wie die Welt von morgen sein könnte.
Sein könnte, genau.
Und damit wie kann denn derjenige, der dir zuhört, inwiefern ist deine Musik zielführender als Schlagergedudel? Was kannst du, also kommen Leute durch deine Musik irgendwie, werden die bessere Menschen oder?
Ich weiß nicht, was ein guter und was ein schlechter Mensch ist, aber ich weiß, dass ich Menschen, ich kann sie ein bisschen triggern. Musik kann dir nie alles erklären. Ich habe 3 Minuten Zeit, ja, und in 3 Minuten kann ich dir nicht mal diese Flasche, die hier steht, erklären, zu Ende erklären oder sonst was. Ich kann nur den Fingerzeig geben, ein bisschen schnipsen und dich auf Dinge hinweisen. Und wenn ich sage, Gentechnik vergiftet uns. Ganz plakatives Beispiel jetzt, ja. Nur zum Beispiel, ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt jemals in einem Song gesagt habe. Aber wenn ich sage, Gentechnik vergiftet uns, deswegen, dann kannst du dir mal, Moment mal, was sagt denn der da? Dann kannst du googeln, kannst mal nachschauen, okay, was ist eigentlich Monsanto? Was ist Terminator-Saatgut? Was ist Glyphosat? Was macht das? Wie 75% aller Insekten sind weg? Arten sterben quasi mitten unter uns. Wie kann das sein? Wie die Bienen sterben aus? Wir brauchen Bienenroboter? Ach, daran arbeitet Bayer schon. Also plötzlich merkt man, dass es gibt einfach Bereiche, die so im Mainstream quasi nicht kommuniziert werden. Aber man kann natürlich auch hören, einer von 80 Millionen. Und dann kann man googeln, oh, ich bin einer, wie in Deutschland 80 Millionen wohnen. Also es ist quasi nur Ablenkungskack. Und ich sage nicht, wenn ich nämlich sage, Gentechnik ist scheiße, dann heißt es nicht, dass jeder, der mich hört, muss jetzt finden, dass Gentechnik scheiße ist und dass jede gentechnisch veränderte alles immer Kacke ist. Aber man kann einfach mal gucken, okay, steckt da was dahinter? Und ich sage so viel und ich sage auch immer, bitte glaubt mir nicht einfach das, was ich sage. Ich sage das, weil ich davon überzeugt bin, weil ich mich informiert habe, weil ich Bücher gelesen habe, weil ich mich mit Menschen unterhalten habe, mit Journalisten, mit investigativen Journalisten, mit Dokumachern. Ich habe mir versucht, ein großes Bild zu schaffen von dem, wie Sachen aussehen. Und das packe ich in 3 Minuten, die geil sind, die gut sind, an sind zum Hören. Und wenn da ein paar da draußen sich denken, hey, Moment mal, was sagt ihr? Ich mache mich selbst auf die Suche. Ich guck mal, was ich dazu finde. Kann es sein, die kommen zu dem Schluss, hey, da zählt nur Kacke. Kann aber auch sein, die kommen zu dem Schluss, hey, Moment mal, vielleicht ist da doch was dahinter. Und ich rufe die Leute immer wieder auf, guck doch einfach mal, ob da nicht vielleicht doch was dahinter ist, was ich sage. Glaubt mir das auf keinen Fall, glaubt keinem alles. Weder dem Fernseher, noch mir, noch dir oder noch seinen Eltern. Auch man erfährt ja auch irgendwann, hey, die Eltern haben einem auch nicht immer die Wahrheit gesagt. Mit dem Weihnachtsmann, ich weiß nicht, Osterhase, bin mir heute nicht sicher, ob es den gibt.
Ich meine, ich hätte den vor ein paar Monaten gesehen, aber genau wissen kann ich es ja auch nicht. Aber das ist...
Du hast gefragt, ob ich was durch meine Musik erreiche. Ich merke, dass ich durch meine Musik was erreiche. Weil ich krieg schon seit Jahren so viel Zuspruch, gerade auch von Jungen, die gesagt haben, hey, sie haben ein TV-Lied gehört und haben jetzt angefangen, weniger Fernsehen zu gucken oder achten mehr darauf, was sie essen oder achten mehr auf den Umgang mit den Menschen oder haben gemerkt, ey, Moment, also fangen einfach an, noch Sachen zu hinterfragen. Und ich glaube, ich habe schon gemerkt, dass es so viel auch guten Einfluss auf Jugendliche und andere Menschen da draußen hatte und dass es denen auch Kraft gibt und dass es denen auch einfach wirklich etwas bringt. Und sie gesagt haben, ey, Moment mal, ich habe den und den Song von dir gehört, ich habe nachgeschaut, das ist ja echt so, das ist ja krass und schon geht's weiter. Und wer weiß, ob der Nächste, der meinen Song hört, wer weiß, ob das nicht der nächste Martin Luther King ist, der eine Freiheitsbewegung aufmacht.
Ja, das hatten wir schon mal thematisiert hier in dem Podcast, dass wir auch gar nicht genau wissen, was das, was wir tun, bewirkt und ob es was bewirkt. Und wenn wir das gelegentlich mal, und ich bin mir sicher, du kriegst das genauso zu hören wie andere Musiker, mit denen ich rumhänge, da kommen halt Leute irgendwie auf einen zu und sagt, ey, ich kenne dich seit 5 Jahren, du hast dazu geführt, dass meine Frau und ich ein besseres Verhältnis zueinander haben. Oder seitdem ich dich kenne, fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also manchmal kriegt man das mit, aber die uns zuhören, sind ja jetzt nicht Chartstürmer aus dem europäischen Ausland und reißen dann die Klappe auf. Hast du irgendeine Idee, wenn jemand deine Lieder hört und wirklich glaubt, dass industriell hergestellte Essen, was es so gibt, ist nicht gut für uns? Ich guck zu der Chipstüte rüber, mit Verlangen und schlechtem Gewissen gleichzeitig.
Aber das Ding, wir leben in einer Welt der Doppelmoral, keines von der Doppelmoral gefeit, weil ich weiß auch nicht, ob die Socken, die ich anhabe, wo genau die produziert wurden, wo genau die Baumwolle herkommt, aber man kann einfach viele kleine Dinge tun, weil das Ding ist,
kein Mensch lebt ein perfektes Leben, aber es gibt halt Sachen, auf die man achten kann oder auf die man vielleicht achten will. Vielleicht möchte man ja mal ein bisschen weniger Fleisch essen oder sich vielleicht mal überlegen, wieso kostet das Hühnchen da 1,50? Wie kann das sein? Guck dir mal an, wie diese Hühnchenzucht funktioniert zum Beispiel. Oder wie wird dieses industrielle Essen zum Beispiel hergezeigt? Nicht, dass ich nie Chips essen würde. Und das heißt nicht, dass jeder, der jetzt mal eine Packung Chips isst, sich irgendwie schlecht fühlen muss. Aber jeder hat seine Punkte, wo er ein bisschen drauf schaut. Und wenn wir alle zusammen als Menschen nur mal ein bisschen was uns selbst hinterfragen und das, was wir selbst als richtig achten, auch tun. Weil oftmals wissen die Leute, ja, das Fleisch aus dem Discounter ist der größte Müll und macht mich krank, aber ich esse es trotzdem. Ja? Und das Ding ist, es ist ja voll in Ordnung, dass wir diese Doppelmoral ja alle ein Stück weit leben. Aber das Jahr hat 365 Tage. Man sollte ja mal schauen, ob man es schafft, vielleicht nicht die ganzen 365 Tage auf das zu scheißen, was man selbst für richtig erachtet. Wenn du selbst es für richtig erachtest, zum Beispiel weniger Alkohol zu trinken, dann musst du ja nicht 365 Tage kein Alkohol trinken. Aber es reicht, dass du einfach mal ab und zu dir bewusst machst, was du selbst für dich Gutes und Richtiges und auch für die Welt und für deine Menschen um dich herum Gutes und Wichtiges machen kannst.
Also Bewusstsein steuert das eigene Leben und sorgt für...
Wir haben nur unser eigenes Leben. Du hast nicht mehr als ein eigenes Leben.
Und das ja.
Und wenn du dein Leben änderst, hast du alles geändert, was du ändern kannst.
Das ist übrigens auch ein Lied. Also inhaltlich gibt es das auch in Liedform mit Gilles Moore. Das Bewusstsein, also du sagst, wenn ich jetzt sage, ich möchte weniger Fleisch essen, aber ich bin seit 45 Jahren hier und Fleisch hat nun mal die Eigenschaft, es ist für mich, für manche ist es anders, für mich ist es lecker.
Ich verstehe
so, das. Und weißt du was? So eine Wurst im Brötchen hat was. So, und ich bin aber, ich für mich weiß, mein Leben ist besser, also meins direkt, und die Auswirkung, die ich auf das andere Leben auf der Welt habe, ist besser, wenn ich keine Wurst esse. Also ich gehe auf keinen Fall so weit wie du, weil ich das nicht kann, und zu sagen, ich ernähre mich vegan. Und das ist auch genau die Frage. Also wenn jetzt jemand zuhört und oder dir zuhört und inspiriert ist, dann verlangst du nicht von dem, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, sich mediale Backpfeifen abzuholen, alle zwei Wochen auf irgendeinem offenen Platz spielst, die Stinkefinger entgegengezeigt bekommst, oder das muss der gar nicht machen, sondern es reicht, wenn er sagt, weißt du was, beim Frühstück können wir eigentlich auch Marmelade essen. Mhm, wir müssen nicht die Salami aufs Brot tun. Das reicht ja.
Und das heißt ja auch nicht, fühl dich schlecht, wenn du eine Salami isst. Aber sei dir bewusst, ah, okay, ich esse Salami. Und du, wie du sagst, für dich, du findest es geil und das gehört für dich einfach seit 40 Jahren dazu. Ja, dann beiß rein und find's super und sag einfach, okay, dafür morgen keine. Also jeder hat ja auch seine schwachen Momente. Es ist ja nicht so, als ob ich ein perfektes Leben führen würde. Kein Mensch führt ein perfektes Leben. Ich weiß nicht mehr, was das überhaupt sein soll, ein perfektes Leben zu führen. Aber jeder kann einfach ein bisschen was machen und vor allem einfach mit einem Lächeln durch die Welt gehen. Und vor allem, das Ding ist ja auch, man soll sich ja nicht schlecht fühlen. Es ist ja nicht so, als ob ich noch nie eine Cola getrunken hätte. Es ist ja nicht so, als ob ich früher als Jugendlicher nicht auch zu McDonald's gerannt wäre und mir Big Macs noch und nöcher reingezogen hätte. Aber jeder sucht sich so seine eigenen kleinen Kämpfe aus, die man quasi führen möchte oder die man nicht führen möchte, die man auch mit sich selbst führen möchte. Und auch ich bin ja nicht eines Tages aufgewacht, habe gemerkt, was einfach diese ganze, was das industrielle Fleisch nicht nur mit den Tieren macht, sondern ja auch mit dir selbst macht. Das ist ja auch wirklich einfach mittlerweile durch diese ganze Industrialisierung einfach wirklich schädlicher Scheiß geworden. Man kann es leider nicht anders sagen.
Ich treffe jeden Tag zig Entscheidungen. Und natürlich wollen die meisten von uns, wir wollen nicht in einer Höhle in den Bergen irgendwo leben.
Und nein, das verstehen die Leute auch falsch. Ich liebe ja auch die Technik. Es ist super, dass wir YouTube haben, es ist super, dass wir Smartphones haben und dass ich zu Hause einen Fernseher habe. Und ich liebe es auch mal, wenn ich mal, was ich von der Tour heimkomme, mich abends hinzuhauen und dann einfach mal Netflix anzumachen. Und dann mache ich das auch 4-5 Stunden lang. Dann bestelle ich mir was beim Inder, lass mir das Essen direkt auf meine Couch bringen quasi, ja. Und dann liebe ich das. Und dann, wow, weißt du, das sind so Sachen natürlich, die einen total geil finden. Was auch einfach total auch heilsam für dich ist. Wie großartig ist das? Aber bei mir ist es so, wenn ich mal so eine, was ich Netflix und Indisch bestellen Tag zum Beispiel mache, dann reicht mir das einfach nach 2-3 Tagen wieder, weil ich kann gar nicht, wenn ich am dritten Tag noch immer auf der Couch bin und dann wieder denke, okay, und dann scrollt man nur noch durch, was guckt man jetzt und weiter scrollen. Das genießt man dann nicht mehr, dann ist man schon wieder, das heißt, mich
kribbelt. Ich empfehle die Serie The Crown auf Netflix. Ja, sehr schön. Das kenne ich auch. Du bist auch der Meinung, weil ich habe in den letzten Tagen ein paar Gespräche geführt und muss dann sagen, dass so gerade Friedensaktivisten ganz viele da sind, die wirklich verzweifelt sind, weil sie selber nicht anders können, als was zu tun. Also wenn du einmal gesehen hast, dass es unfriedlich auf der Welt zugeht und du erkannt hast, wer oder was im Grunde die Schuld daran trägt, dann kannst du, wenn du, also ich jedenfalls, wenn ich ein guter Mensch sein möchte, für mich, ja, nicht für andere, sondern für mich, ich möchte morgens in den Spiegel gucken, dann kann ich nicht auf der Couch sitzen und nichts tun. Da muss ich was machen. So, und auch wenn bei der bundesweiten Mahnwache nicht mehr 8000 sind, wie 2014, sondern ein paar hundert, was bringt mir das alles? Es bringt das, dass ich mich nicht schlecht fühle.
Und es bringt total viel. Und wenn jemand meint, an dem Tag war es besser, zu Hause zu sitzen und im Freibad zu sein, weil einem selbst das mehr gebracht hat, dann ist es auch voll in Ordnung.
Die, die da waren, waren die Richtigen.
Absolut. Der, der da war und auch die, die zu Hause geblieben sind, da auch
das auch die Richtigen.
Das heißt ja nicht nur, weil jetzt da auf der bundesweiten nicht so viele Leute waren, heißt es ja nicht, dass nicht so viele Leute für den Frieden sind. Das sehen ja auch die Leute immer falsch, weil sie denken, warum sind wir nicht 10.000, 100.000, 1 Million? Man muss ja immer denken im Mindset von dem, wie wir quasi denken, so rudimentär. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen uns nicht gegenseitig auf die Fresse hauen, wir wollen Konflikte weltweit friedlich lösen, wir wollen, dass alle Religionen miteinander klarkommen, alle Kulturen miteinander klarkommen, jeder miteinander klarkommt. Und ich glaube, diese grundsätzlichen Dinge, das sehen 90-95% der Menschen so. Also ich glaube nicht, dass du auf der Straße jemanden fragst, hey, habt ihr Bock auf Krieg? Wollt ihr, dass Bomben fallen? Überhaupt nicht. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn wir 300er stehen, sind wir Millionen überall, die wir eigentlich von dieser Überzeugung getragen sind. Weil auch jetzt, es gibt ja auch zig große Journalisten oder sowas, die immer wieder gute Sachen machen und die waren jetzt nicht auf der Friedensdemo. Heißt das, die sind für Krieg? Überhaupt nicht. Also das immer dieses, Friedensaktivisten haben oft das Ding, das kenne ich von den Veganern einfach total, dass die einfach so verbohrt sind und das heißt immer, so muss es laufen und nicht so, so muss es laufen, nicht so. Ich denke mir so, hey, wer bist du mir zu sagen, wie mein Leben zu laufen hat und wer bin ich zu behaupten, wie dein Leben zu laufen hat? Und auch gerade bei den Veganern, das habe ich ganz oft erlebt, dass wenn sobald jemand neben einem Veganer irgendwie ein Schnitzel oder ein Burger ist, fangen schon die Diskussionen an und sowas. Und ich kann das auch selbst, obwohl ich Veganer bin, ich kann das nicht mehr ertragen. Weil ich mir denke so, das ist einfach so absurd. Ja, ich bin jetzt ein paar Jahre Veganer, aber davor habe ich ja selbst noch.
Also ich sehe das ähnlich wie du. Also ich habe auch, ich bin wie gesagt kein Veganer, aber ich habe Leute, die sich in den letzten 4 Jahren dazu entschlossen haben, vegan zu leben, die kenne ich. Und die berichten dann, sie gehen zu ihrer ersten Veganer-Demo, um eben Tierleid zu verhindern und so weiter und so fort und werden da quasi vertrieben, weil sie ihre alten Wildlederschuhe anhaben. Mhm. So,
oder warum ist dein Gürtel so und so? Und okay, du benutzt jetzt aber ein Deo, ein Shampoo, wo Honig drin ist, was bist du? Also weißt du, diese...
Kein, wir alle... Und mag es noch so banal sein und gar nicht im Sinne von Tierleid vermeiden, weltfriedlicher machen oder so, sondern wir alle sind auf irgendeinem Weg. Der eine möchte mehr Bier trinken können als sein Kegelbruder und der nächste möchte besser zu irgendwelchem Schlager tanzen. Und du und ich möchten vielleicht Weltfrieden, wenn wir auf der Straße stehen. Aber die Erwartungen, die ich erlebe, ist oft sehr hoch. Also wenn ich jetzt Samstag auf der Straße gestanden habe, aber spätestens Dienstag ist doch jetzt Weltfriede da. Wie können denn Leute das verhindern, dass sie erstens die Lust am Frieden verlieren und zweitens weiterhin was für Frieden tun?
Also ich sag den Leuten immer, wenn man braucht, also wenn man sich hinstellt und sagt, mein Ziel ist Weltfrieden, ja, dann ist einfach die Chance, dass du im nächsten Jahr daran scheiterst, sehr, sehr groß. Ja? Also ja. Zu glauben, dass nur weil ich mir jetzt gesagt habe, so, ich möchte Weltfrieden, dass es jetzt im nächsten Jahr getan ist. Aber ich kenne auch viele, die dann sagen, okay, ich probiere das jetzt mal und höre jetzt auf, Fleisch zu essen. Und dann treffe ich die eine Woche, 2 Wochen später wieder und sagen so, hier, aber nach 5 Tagen habe ich wieder Fleisch gegessen, jetzt bin ich doch Fleischesser und esse jeden Tag Fleisch. Und ich mir denke, hey, Moment mal, du hast es geschafft, 4 Tage Fleisch essen, dann hast du halt gesagt, ja, verdammt, da war dieses Fest und da gab es Spare Ribs.
diese geilen Spaps, wo dann so diese Barbecue-Soße, ja, und dazu ein paar Wedges, ja, und dann ist doch voll okay, dann isst doch die Dinge, ja, aber dann kannst du am nächsten Tag ja trotzdem weiter. Das heißt immer, entweder Veganer, und wenn du einmal einen Käse gegessen hast, bist du wieder Fleisch, also bist du wieder nicht Veganer, oder genauso wie, ich bin Fleischesser, das heißt, ich muss jeden Tag Fleisch essen. Also das Ding ist ja, sei doch stolz darauf, wenn du es nicht geschafft hast, eine Woche kein Fleisch zu essen, hast du schon ein Tier gerettet. Weil jeder einzelne Mensch im Schnitt quasi in Deutschland, Österreich, Schweiz, tötet mit seinem normalen Konsum um die 100 Tiere. Das heißt, wenn du es schon schaffst, einfach mal, einmal die Woche, nur einmal die Woche, du kannst jeden Tag dir deine Leberkäse und sonst was holen, aber einen Tag die Woche kein Fleisch, hast du am Ende des Jahres schon 10 Tiere gerettet, 10 Lebewesen gerettet. Und jetzt schau mal rüber zu deiner Katze, die da jetzt irgendwie auf dem Sofa chillt, oder da unten, da liegt dein Hund, dem hast du das Leben gerettet, weil du einfach mal einen Tag die Woche auf Fleisch verzichtet hast und deine Katze auch. Und das vergisst man einfach immer, dass das auch Lebewesen sind. Und das heißt ja nicht, entweder Veganer rette alle oder Fleisch rette keinen. Aber wie super ist das mal, 10 Lebewesen gerettet zu haben und das einmal, weil man einmal die Woche kein Fleisch gegessen hat. Das ist doch schon mal so ein Etappenziel. Und wenn man sich das nimmt, anstatt zu sagen, ab morgen vegan, nein, wenn man sich denkt, okay, weißt du was?
Also ich kenne das ja auch, ich lebe weitestgehend fleischlos, aber die ganzen Diskussionen, die daran hängen, wenn man es nicht nur für sich selbst macht, ja. Also wenn ich meine alten Eltern besuche an Weihnachten oder Ostern oder was weiß ich, da fange ich jetzt keine Diskussion darüber an, warum es denn irgendwelche Filets gibt oder so.
Ich kenne das, ich komme aus einer Gastronomiefamilie. Das heißt, meine Großeltern haben einen Gasthof in Österreich an der Hohen Land und dort ist dieses ein Spanferkelwirt. Das heißt, das Spanferkel, ich habe das als Kind geliebt, da dreht sich das Schwein und dann gibt es so auf dem Schwarzbrot erst die Haut, ja, und dann, wenn die Haut abgezogen ist, das hört sich jetzt für jeden Veganer und Vegetarier natürlich eklig an, aber als Kind war ich fasziniert, fand das geil und das schmeckt, muss ich ehrlich sagen, schmeckt super, auch wenn ich das natürlich schon Jahre nicht mehr gegessen habe. Und wenn das dann halt quasi die ganze Haut runter ist, dann wird das Schwein genommen, durch den Festsaal getragen und alle klatschen und dann wird das aufgeteilt. Das heißt, das gehört das so dazu und auch meine Großeltern haben es bis heute schwer.
Also der Boer ist krank, der isst kein Schwein.
Und die haben noch heute nicht begriffen, was vegan heißt. Die kommen wieder, ah ja stimmt, du isst ja kein Fleisch. Das hat so weit, haben sie es schon, aber das
kennt sogar jeder Vegetarier. Wie, Speck ist auch nicht erlaubt im Salat.
Aber isst doch nur Hühnchen, das ist ja kein Und deswegen sage ich aber, wie gesagt, dass viele Leute verzweifeln. Ich merke das ja quasi auch, einfach Etappenziele zu setzen. Nicht zu sagen, ab morgen vegan, sondern zu sagen, hey, was? Nur mal morgen vegan. Probier doch mal einen Tag vegan. Dann ist halt wieder mal Fleisch, dann ist halt mal wieder keins. Und auch nicht zu sagen, hey, Weltfrieden, sondern etwas für den Weltfrieden beizutragen. Und ob das ist, weil du deiner kranken Nachbarin irgendwie die Sachen hochträgst und etwas Gutes getan hast, ja, oder ob du mal auf einer Demo warst und etwas Gutes getan hast, weil du kannst ja 6 Tage lang Netflix gucken und dann am 7. Tag zu einer Friedensdemo gehen. Das weiß sich ja nicht. Da gibt's ja keine Kontrolle, wie friedlich man war oder sonst was. Oder zum Beispiel 6 Tage lang sich Schlager hören und am 7. Tag seinen Freunden Kill 'Em All Songs schicken, um einfach mal das ins Gespräch zu bringen. Sich 6 Tage lang um Titten unterhalten und am 7. Tag, ey, findest du eigentlich gut, dass wir gerade Syrien bombardiert haben? Einfach mal in seinem Umfeld fragen oder auch bei seinen Eltern. Man muss ja nicht sagen, oh, und ihr seid alle blöd, weil ihr das nicht glaubt, aber einfach immer diese kleinen Etappenziele und immer wieder ein bisschen was verändern. Weil man weiß ja nie, ich sage immer, jeder einzelne Flyer, hier liegt gerade ein Packung Flyer vom Paradiesvogelfestival, ich lese gerade 31. Mai bis 3. Juni. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Friedensflyer wäre, keiner weiß ja, was dieser eine Flyer bewirken kann. Was hat denn dich zum Beispiel zur Politik gebracht oder zum Aufwachen? Was hat mich dazu gebracht? Es kann dieser Flyer sein. Wenn ich den Flyer morgen jemanden in die Hand drücke auf der Straße, der guckt sich den an und legt ihn zu Hause auf den Tisch und dann kommt aber die Frau, denkt, das ist interessant, fängt an zu googeln und vielleicht ist die in irgendeinem Vorstand von irgendeinem Konzern und merkt, okay, wir könnten was verändern. Das heißt, dieser eine Flyer könnte über 7 Ecken beim Vorstand von, keine Ahnung, ThyssenKrupp landen und der denkt sich...
Also wir haben ja gerade von Erwartungen gesprochen, vielen reicht das aber nicht, das Potenzial, was in den Handlungen liegt, sondern sie erwarten mehr. Mhm. Da denke ich, ist dieses Aufteilen in kleine Schritte schon gut und ich denke auch, was wir vorhin angesprochen haben, dass nicht mehr Tausende von Leuten bei der Mahnwache waren, jetzt bei der bundesweiten, sondern nur noch Hunderte und einige enttäuscht sind. Und ich denke, viele von den Tausenden, die nicht mehr da stehen, die sind aber aus dem Weltfrieden wollen, haben wollen, nicht raus.
Ja, klar.
Sondern vielleicht fahren die jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit oder das weiß ich nicht, haben im Garten den Rasen weggemacht und pflanzen da jetzt Zwiebeln und Karotten nebeneinander an.
Das sage ich auch immer, diese ganzen Menschen da draußen, die gibt's ja noch. Also nicht, das ist das Ding. Man darf nicht enttäuscht sein. Ich zum Beispiel bin von der Veranstaltung gar nicht enttäuscht. Ich fand das großartig. Auch zu mir sind einige Leute gekommen, die das erste Mal auf einer Friedensdemo und auf einer quasi Mahnwache waren. Und die waren total Feuer und Flamme, dass da einfach andere sind und man tauscht sich aus. Dann merkt man, hey, der hat dort ein Gartenprojekt, der hat dort ein Projekt gegen Gentechnik, der hat dort ein Friedensprojekt, da gibt es einen Hilfskonvoi. Das heißt, es entstehen ja so viele Sachen. Und wenn man einfach den Blick, ich sage immer den Leuten, geht mal einen Schritt zurück, einfach mal durchatmen. Raus aus diesem ganzen keinen Verkopften, wo wir täglich drin sind, einfach mal zurück. Und zu sagen, okay, Weltfrieden ist da hinten, aber was ist denn der Weg dahin? Da gibt es nämlich eben diese Gartenprojekte, diese vielen kleinen Projekte gibt es ja. Es sind heute, ja, heute waren vielleicht weniger Menschen auf einer Friedensdemo als noch vor 4 Jahren, aber heute gibt es viel, viel mehr Friedensaktivisten als vor 4 Jahren. Aber das vergisst man auch ganz einfach, weil jetzt ist KenFM ist riesengroß. Wir sitzen hier vor einem neuen Podcast, den es quasi ohne diese Friedensbewegung nicht gegeben hätte. Ich wäre ohne die Friedensbewegung, wäre ich nicht in den Charts gekommen. Ohne diese vielen kleinen Schritte würde es einfach diese vielen kleinen weiteren Schritte nicht geben. Und jeder kleine weitere Schritt macht 3 neue kleine Schritte woanders. Vielleicht auch, wenn wir das vielleicht gar nicht sehen, aber es passiert so viel. Und ich sage den Leuten immer, zurücksehen, einfach mal durchatmen, sich diesen ganzen kleinen Kleinen mal verlassen und sich mal das große Ganze anschauen. Und ich glaube, wir sind gesamtmenschheitlich gesehen, sind wir auf einem super Weg, weil wir haben immer mehr Frauenrechte, wir haben immer mehr auch Schwulenrechte, selbst in der arabischen Welt, ja, wo sie natürlich teilweise zum Beispiel in Saudi-Arabien oder auch im Iran oder sonst was, gibt es natürlich noch sehr, sehr viel rückschrittliche, was wir jetzt als rückschrittlich empfinden, wegen dem.
Das ist der Punkt.
Ja, aber selbst die fangen ja an, das ist langsam aufzubrechen. Und ich sage auch immer den Leuten, wir dürfen jetzt mit denen jetzt einfach nicht draufhauen, weil seit wann gibt es denn bei uns diese Akzeptanz für Schwulen oder auch diese unbedingte Akzeptanz auch für Frauen und so weiter? In der Schweiz konnten die Frauen erst in den 90er Jahren wählen. Ja? Das ist quasi gerade eben erst gewesen. In Österreich war es erst in den 2000er Jahren, als es verboten wurde, dass ein Ehemann seine Ehefrau nicht vergewaltigen darf. Davor war das ganz legal, in den 2000er Jahren. Hallo, das war gerade eben erst. Und jetzt, nur weil wir diesen kleinen Schritt, oder diesen großen Schritt natürlich, ja, aber wir haben den gerade eben erst gemacht, diesen Schritt. Und ich finde super, dass wir ihn gemacht haben. Aber jetzt zeigen wir auf alle anderen, die diesen Schritt noch nicht gerade eben gemacht haben. Wir hatten halt das Glück, dass wir quasi in Europa, durch diese Aufklärung einfach quasi, gerade was diese rechte Frage und so weiter angeht, einfach 50, 60 Jahre früher dran waren als andere, teilweise 20 Jahre früher dran waren. Aber jetzt sollten wir den anderen die Hand geben und sagen, hey, wisst ihr was, so kommen wir da raus, so können wir zusammenarbeiten. Und Überraschung, Frauen sind auch Menschen. Ja, ich meine, du musst dir denken, als meine Mutter geboren wurde, ist ja auch noch nicht so lange her, das war in den 60er Jahren, Da war es teilweise noch normal, dass man Schwarze nicht als Menschen angesehen hat. Heute greifen wir uns an den Kopf und denken, wie konnten die Menschen jemals so blöd sein? Ja, als ich schon auf der Welt war, konnte man Frauen noch vergewaltigen, wenn man mit denen verheiratet war, weil ein Ehemann das Recht hat dazu. Und mittlerweile greifen wir uns an den Kopf zurecht und denken uns, was ist denn überhaupt los mit uns gewesen? Und genauso sollten wir auch mit den anderen mit Verständnis umgehen. Weil stellt euch mal vor 20 oder 30 Jahren, hätte China gesagt, wie bei euch sieht's mit Frauenrechten sieht's bei euch so aus? Mit Schwulenrechten sieht's bei euch so aus? Und dann wäre China zu uns gekommen und hätte uns wegbombardiert. Und das nur, weil China gerade mal 10 Jahre früher dran gewesen ist, zu dieses Menschliche zu raffen, dass Frauen genauso gleichwertige Menschen sind oder Schwule oder sonst was, ja? Und das ist einfach das Absurde. Wir müssen von unserem hohen Ross runterkommen und einfach suchen, die anderen an der Hand zu nehmen. Weil hat jemand jemals schon was gelernt, bei wem die Fresse eingehaut haben? Wir hauen dir so lange die Fresse ein, bis du deine Frau nicht mehr verprügelst. Nein, der wird heimgehen und seine Frau verprügeln, anstatt dass wir versuchen, an die Hand zu nehmen und zu helfen und da irgendwie rauszufinden. Ja, aber was ich einfach sagen wollte, ist, wir sollten von unserer Hybris wegkommen. Das, wie wir jetzt leben, ist das unbedingt Absolute. Ja, weil vor 20 Jahren war es noch normal, dass wir die Frauen vergewaltigen, wenn wir denen verheiratet waren. Heute wissen wir, es ist totaler Bullshit. Und weißt du was? In 20 Jahren werden wir wieder Sachen finden, die wir jetzt als totalen Bullshit machen. In 20 Jahren werden wir wieder denken, wie konnten wir 2018? 2018 waren wir so dämlich, hier rumzusitzen und das und das und das zu tun. Und das wird auch besser. Und das heißt, ich sage immer den Menschen im großen Blick, sind wir als Menschheitsfamilie, zu der wir hinwachsen wollen, sind wir auf einem super Weg, weil mittlerweile haben wir Bildung für alle, wir hätten theoretisch Essen für alle, wir haben überrissen, Frauen sind Menschen, Schwarze sind Menschen, Weiße sind Menschen, Schwule sind Menschen, also Menschheitsfamilie, wir sind alles Menschen. Das heißt, wir sind alle auf einem super guten Weg und jetzt müssen wir aber weiter versuchen, diesen guten Weg weiterzugehen, anstatt uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und weil jemand von bei diesem guten Weg, auf dem wir alle sind, noch zwei Schritte hinter uns sind, den nicht abzuhängen, weil er hinter uns ist, sondern die Hand zu reichen und mitzuziehen.
Wir haben ja jetzt, was haben wir denn, irgendwie Ende Mai, kann auch Anfang Juni werden, bis ich das geschnitten habe, oder auch Ende Juni.
Ach, du brauchst gar nicht.
Wie ist denn für dich dein weiterer Weg in diesem Sommer?
Also es gibt also zum einen natürlich den Live-Weg weiter. Also
ja, wo kann ich dich auf deinem Weg beobachten?
Also erstens natürlich im Internet, das noch natürlich frei ist. Das heißt natürlich kannst du, also auf RTL 2 wirst du mich nicht sehen und wahrscheinlich wirst du mich auch nicht im Radio hören, aber du kannst auf die Facebook-Seite gehen, auf die YouTube-Seite gehen, das heißt du kannst mich so weiterverfolgen und natürlich live werde ich spielen, bei Stopp Rammstein werde ich sein und bei Pax Terra werde ich sein und beim veganen Straßenfest in, ich glaube, Regensburg und dann noch auf einer Schuleinweihung von einer neuen alternativen Schule in Norddeutschland und auf der Release Party von Yucca Valley und, also es gibt noch einige Daten, das sieht man dann bald auf der Website, weil die wird gerade neu gestaltet.
Vielleicht die schreiben wir in die Show Notes rein.
Was bei mir persönlich gerade quasi passiert ist, ich bin gerade im neuen Musik machen und ich habe da gerade mehrere Projekte, in denen ich bin. Ich habe mit einer österreichischen Sängerin, mit Bella Wagner bin ich gerade dran und wir versuchen etwas Neues zu kreieren, die quasi aus einer ganz anderen Musikrichtung kommt, wo wir schauen wollen, klappt dieses Gesang plus Elektronik zusammen mit Rap und eher klassisch Inhalte, wollen wir was Neues formen. Dann habe ich noch ein anderes Projekt mit Wonder von der Bandbreite, sind wir am Planen, ob wir vielleicht irgendwie was zusammen gestalten können. Dann gibt es ein Projekt mit einer jungen Künstlergruppe aus Stuttgart, mit der ich gerade auch versuche, da etwas Neues zu kreieren. Es gibt einfach viele, viele verschiedene Projekte, die ich quasi gerade gleichzeitig angebe und ich kann dir noch gar keinen Masterplan sagen.
Aber auch so ein paar Festivals und Stopp Rammstein natürlich.
Ja, Stopp Rammstein natürlich ganz wichtig.
Da sind wir ja alle froh nach dem letzten Jahr, dass du jetzt hier sitzt und wir führen das nicht weiter aus. Aber wenn ich möchte, kann ich dich sehen und am besten gehe ich auf deine Webseite, die unten in den Shownotes steht oder rechts oder links oder je nach eurem Endgerät und der Software, die ihr benutzt. Dann kommen wir jetzt aber dennoch mal zum Ende. Wir haben schon so lange gequatscht und oben sitzen sie alle und möchten mit uns reden, weil wir so interessant sind.
Wir haben ja auch so Erzählerstimmen, die könnten uns noch Stunden zuhören. Ja. Aber du hast recht. Ne? Und deswegen,
ich sag, Schlimmste, was ich je gehört habe, ist, sie hören sich an wie Til Schweiger.
Ach, komm. Ja. Je nachdem, ob derjenige Til Schweiger mag oder nicht.
Ja, das kommt auch ein bisschen auf mich an. Was ist denn dein liebstes Wort?
Mein liebstes Wort? Ich glaube, ich müsste klassische Liebe sagen, aber ich glaube, ich würde ich sagen. Okay. Und
dein unliebstes Wort?
Ich muss dazu, ich möchte noch ganz kurz sagen.
Okay,
sorry.
Du darfst sagen, was du willst.
Super, weil ich bedeutet nämlich nicht nur das Ego, sondern ich sind wir alle. Du nennst dich nämlich
also, auch. Also, das ich als selbst.
Nein, aber du, wie nennst du dich? Du bist ich.
Ja.
Ich nenne mich auch ich. Nein, und das
ist aber sehr spirituell.
Ich weiß, aber und das ist mir letztens durch einen Song von Sonnenwasser, ist mir das plötzlich eingefallen. Ich habe diesen Satz gehört und dachte, er hat recht. Wir nennen uns alle ich. Das heißt, eigentlich sind wir alle dieselbe Menschheitsfamilie.
Das ist sowieso sehr empfehlenswert auch. Naja, aber okay. Das ist also, ich und Liebe kämpfen gerade, oder nicht kämpfen gerade, das wird dem ja ein bisschen widersprechen, aber betteln ist das Gleiche, die Nummer eins aus. Was ist denn dein unbeliebtestes Wort? Was kannst du gar nicht ab?
Angst.
Angst. Welches Geräusch liebst du?
Ihr habt es gerade gehört.
Stille. Welches Geräusch hast du oder magst du nicht?
Kennt ihr das, wenn man eine Packung aus dem Tiefkühler zieht und das an diesem gefrorenen Eis auf der Seite quietscht?
Mhm.
Das kann ich nicht abstehen.
Okay. Welches Geräusch liebst du denn? Hatten wir das schon? Nee.
Mhm, das war die Stille.
Ach ja, die Stille, richtig. Wir sollten solche Aufnahmen früher am Tag machen. Aber okay, was ist denn dein liebstes Schimpfwort?
Wow. Mein liebstes Schimpfwort.
Jetzt machst du dir Sorgen um deinen Ruf, ne?
Ja, ich weiß es.
Was du mich alles schon genannt hast.
Ja, zu Recht.
Nein, ich würde natürlich dann aus meiner Kindesmoor-Sicht würde ich sowas wie Kriegstreiber oder Kriegsliebhaber oder sowas.
Okay. Welchen Beruf außer deinen eigenen würdest du gerne ergreifen, wenn du einen anderen Beruf ergreifen wollen würdest?
Lehrer.
Lehrer. Und welchen Beruf möchtest du unter gar keinen Umständen ausführen müssen?
Soldat.
Mhm. Wenn es den lieben Gott und den Himmel wirklich gibt und du musst irgendwann eines Tages in ferner Zukunft den Löffel abgeben und erscheinst am Himmelstor, und was hättest du gerne, dass der liebe Gott zu dir sagt?
Du hast dein Bestes gegeben.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr wieder mal zugehört habt. Der nächste Podcast ist schon in der Pipeline. Also ich habe die Originaltonaufnahmen, habe ich übrigens auch wieder in Berlin aufgenommen bei der 4. bundesweiten Mahnwache. Da habe ich schon das nächste Gespräch auf dem Rekorder. Allerdings ist das noch nicht geschnitten und da müsste ich noch ein bisschen was tun. Ich weiß nicht, inwieweit ich dazu kommen werde in den nächsten Tagen, jetzt mit dem Paradiesvogelfest. Ich bin erstmal froh, dass ich diese Podcast-Serie jetzt abgeschlossen habe. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Vielleicht kann ich auch das Mikrofon dem einen oder der anderen hier beim Fest unter die Nase halten, dass wir mal auch andere Stimmen bekommen. Oder vielleicht kann mir auch mal jemand erklären, wie man eine Reportage macht. Ich habe keine Ahnung. Wäre vielleicht ganz interessant. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Wie immer wäre ich euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr meinen Podcast teilen könntet oder auch mal eine Bewertung abgeben könntet. Zum Beispiel bei iTunes, da findet ihr den nichtwirklich.com Podcast. Da könnt ihr mich bewerten. Wunderbar wäre es, wenn ihr noch ein, zwei Worte dazu schreibt. Aber ich freue mich über jeden Aufruf, über jede Bewertung. In den Shownotes werdet ihr noch einige Webseiten finden. Also die Webseite von Killes Moor, seine Facebook-Seite, seinen YouTube-Kanal. Dann werde ich versuchen, das Video zum Alchemisten zu verlinken, weil wir haben ja gehört, dass es so eine dreifache Sache war. Film, Sound und so weiter und so fort. Ich schau mal gleich, ob ich noch den Link von Bella Wagner finde, die der Killes erwähnt hat, mit der er gerade ein Projekt macht, ob ich da was finde. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine schöne, kurzweilige Zeit, bis meine nächste Episode rauskommt. Ich bin ja auf dem Weg zur Episode 397, damit es mal ein bisschen perfekter wird, aber zunächst mal müsst ihr euch mit dieser Folge begnügen, die nächste kommt. Ich freue mich auf euch und wünsche euch eine gute Zeit.